Hey, wenn es morgen zu Athena nicht mehr gibt, gibt es morgen immer noch Tiffany. Okay, ich will nie mehr einen Ton auf einer Bühne sagen oder irgendwie auch nicht für mich. Und das ist nicht aus einer weisen Haltung rausgekommen, sondern es war einfach so, oh mein Gott, ich darf das nicht machen, weil alle finden es schlimm. Ich hatte mega Mühe damit, Raum einzunehmen, weil ich dann wie immer das Gefühl hatte, ich nehme ja den anderen weg. Es haben natürlich alle gesagt, ja, das macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Und nein, das ist nur aufwendig. Und, das ist, und wir sind also gewesen, mal, für uns macht es wieder Sinn, wir gehen rein.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge To Athena. To Athena ist Musikerin, in Luzern aufgewachsen, eigentlich mit dem Namen Tiffany Limacher. To Athena ist ein bisschen mehr als ein Künstlerinnenname. To ist ihr Spitzname und Athena heisst sie tatsächlich zum zweiten Namen. Man kennt To Athena, wenn man so die Schweizer Musikszene verfolgt, auch ein bisschen im Indie-Bereich daheim ist. Ihre Songs sind ein paar Jahre vor allem auf Schweizerdeutsch, gehen direkt ins Herz. Und gerade zum Beispiel ihr Song «Angst» ist millionenmal gestreamt worden. Und man kennt sie natürlich auch, weil sie vor ein paar Jahren einen Swiss Music Award gewonnen hat. Und zwar den, den man von anderen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern bekommt. Also eigentlich von denen, die das Handwerk eben wirklich verstehen. To Athena macht mit beim Schweizer Tauschkonzert «Sing meinen Song», wo jetzt gerade die neue Staffel losgeht. Und das, obwohl sie eigentlich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht hat mit Fernsehsendungen. Sie hat damals als Teenager bei den grössten Schweizer Talenten mitgemacht. Und das war eine herausfordernde Erfahrung. Wir reden in diesem Gespräch über ihren Weg, wie man es schafft, ein bisschen wegzukommen vom People-Pleasen und ein bisschen mehr zu sich selber. Was man machen kann, dass nicht alles einfach zu viel wird. Oder auch, was ein Burnout für eine Chance kann sein. Und wie man damit umgeht, wenn man plötzlich während dem Interview von einem Feueralarm überrascht wird. Das ist auch noch passiert. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Gespräch mit der To Athena. Tiffany, wie geht's dir?
Hey, es geht mir eigentlich sehr gut. Ich bin sehr erfüllt gerade. Sehr voll auch mit Arbeit, aber auch sehr voll mit Leben.
Und oh, schön.
Geht's mir gerade gut.
Sehr voll mit Leben. Was heisst das?
Ja, das heisst sehr voll von positiven Sachen. Ich bin gerade in Mexiko und habe dort irgendwie gespielt und Album-Visuals aufgenommen und wer das gehört und mal in Mexiko war, weiss, dass die Menschen dort einfach so wundervoll sind und so herzfüllend, dass es einem nur gut gehen kann. Darum geht es mir gerade sehr gut.
Du kannst den Vibe richtig mitbringen.
Ja, ich hoffe, ich kann ihn ein bisschen aufrechter haben. Ich bin die ganze Zeit, dort bist du wirklich so, hast mit jeder Person einfach schöne, warme Gespräche, sogar in der Apotheke. Und ich bin, das ist meine Challenge, dass ich eigentlich überall in der Migros, an der Kasse, ein bisschen Liebe verteile.
Wie machst du das?
Oder ich rede nur noch Spanisch.
wie macht man das in Mexiko?
Hey, die sind einfach, also es ist, natürlich, man kann es wie da nicht so machen, es wäre wahrscheinlich ein bisschen weird, aber wenn du zum Beispiel dort in die Apotheke gehst und du bist irgendwie, ich bin mega oft verkältet gewesen und dann bin ich halt in die Apotheke und dann kommst du rein und dann bist du gerade so, mi niña, ¿qué estás? Mi pobrecito. Und bist gerade so, ja, es geht mir so schlecht. Du bist einfach gerade so peppelt. Oder in jedem Taxi hast du einfach sehr gute Gespräche. Und es ist einfach offen. Es ist noch krass. Ich glaube, die Leute sind einfach von Grund auf, kommst du wie näher an die Leute hin. Und in der Schweiz musst du die Leute erst kennenlernen. Und dann sind ja die Leute im Kern auch immer mega tolle Wesen. Aber ich glaube, bei den Leuten, die ich in Mexiko getroffen habe, ist es noch ein bisschen mehr ersichtlich, gerade ohne dass du dann schon lange musst können. Das ist irgendwie schön.
Was meinst du, was liegt das? Wieso sind wir so und in Mexiko ist man so anders?
Ich habe mich im Fall wirklich lange mit dieser Frage beschäftigt und ich glaube, also meine aktuelle These, Achtung, aha, ist, dass wir viel mehr Respekt und Angst haben, Sachen wie zu verlieren. Es ist eher das Ding, was ich mega mit der Schweiz verbinde, so Angst vor Verlust. Und das geht jetzt wie in allem irgendwie. Es geht um auch jetzt bei Abstimmungen und so, also du kannst bei allem, die Leute sind eher vorsichtig. Und ich habe mich gefragt, wieso das ist und dann habe ich mir überlegt, vielleicht, grosser Unterschied, wir haben Jahreszeiten schon immer gehabt und wir müssen immer vorausschauen und planen und einberechnen und in wärmeren Ländern, wo sie vielleicht, also sind auch Jahreszeiten, aber es ist wie trotzdem, kannst du mehr von heute auf morgen leben, dass vielleicht wie die Sorge ein bisschen weniger in unserer DNA liegt, Also ein bisschen mehr in unserer Sorge vor dem Morgen als vielleicht an wärmeren Ort. Aber also, ich weiss es nicht.
Ja, aber das ist eine interessante These. Also du meinst, weil wir haben wie müssen lernen, den Winter überstehen.
Ja, also weißt du, wir müssen lernen, okay, was, also wir ja zum Glück nicht mehr, gerne, wir können ja einfach gehen.
Wir arbeiten.
Wir können ja einfach eingreifen oder eingreifen. Nein, aber wieso, du hast immer so ein bisschen vorausdenken, vielleicht einplanen, rationieren und dann hast, wieso, ist die Angst ja auch immer ein Teil von der Planung. Längt es, geht es? Und das finde ich in der Schweiz mega ein Ding, das ich jetzt auch noch spüre. Können wir das? Nein, da nimmt uns jemand etwas weg und dann haben wir zu wenig. So ein bisschen das. Und das gibt es ja in allen Ländern. Aber ich habe mich wirklich gefragt, könnte der Fakt, dass wir seit eh und je so ein bisschen extremer Jahreszeiten haben, also an durchgehend warmen Orten, könnte das mitspielen? Das ist meine Frage.
Mhm.
Und mit dieser Frage eröffnen wir unsere erste Folge. Aber ja, ich habe keine Lösung. Wir werden es nicht herausfinden wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, es ist ja auch etwas, das nicht muss gelöst sein, sondern vielmehr es bewusst zu machen. Und es bewusst machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt kommt der Frühling. Und dann merke ich ja bei mir auch, ich bin plötzlich mexikanisch eingestellt.
Plötzlich mexikanisch eingestellt.
Ich rede wieder mehr mit den Leuten auf der Straße.
Ja, aber mega fest. Es ist wie, man ist einfach ein bisschen lebiger, man ist ein bisschen sprudeliger. Also es gibt auch wirklich in Mexiko viele grantige Leute, auf jeden Fall, die gibt es überall. Aber grundsätzlich ist man mehr im Frühling das ganze Jahr als da. Und der Frühling ist ja das Coolste, wenn plötzlich alle Leute von Grund auf einfach so ein bisschen besser gelaunt sind, weil man wieder raus kann. Das merkst du jetzt schon mega.
Wahnsinn.
Das ist Hammer.
Ja.
Ja, und ich glaube, das könnte vielleicht schon, das nehme ich mit.
Eben so die andere Version von uns, das Ängstliche, das hat eine andere Farbe im Frühling.
Ja.
Oder spürst du, ich habe mich vorher gefragt, ob du so gesagt hast, wir haben ja auch müssen Angst haben, dass wir es nicht schaffen, wenn wir dann in die nächste Jahreszeit gehen. Also ganz also, früher, unsere Vorfahren.
Das weiss ich natürlich noch von anderes Mal.
Und du bist ja auch da als Historikerin am heutigen Tag.
Genau, im heutigen Podcast.
Nein, aber spürst du das bei dir manchmal auch, jetzt abgesehen von der Jahreszeit, dass du, ja, dass dir etwas Angst macht, was so irrational ist?
Hey, ich glaube, ich bin dort mehr auf der 3-Seite. Aber ich kann wie
auf der Seite?
Auf den 3 gehen.
Einfach 3 gehen.
Augen zu oder auf, aber nur in eine Richtung.
Ja.
Und das führt mich aber manchmal an Orte, wo ich dann eben nicht mehr aus dem Labyrinth finde. Und so wie, oh mein Gott. Aber ich bin meistens eher der Auffassung, dass es eben doch geht und dass man es eben doch machen soll und es kommt schon gut.
Mhm.
Und dann, ja, das Thema von eben ängstlich sein oder vielleicht muss man gar nicht sagen ängstlich, sondern vielleicht eher realistisch. Realistisch sein und eher rational. Und ich bin super irrational. Ich bin eigentlich immer eher auf der unüberlegten Seite. Also überlegt, aber dann mehr so, ja, wir finden schon eine Lösung, es geht irgendwie schon. Und darum ist das meistens ein Thema, das dann erst kommt, wenn ich im Seich bin.
Hast du ein Beispiel?
Ein mega gutes Beispiel ist, aber da bin ich eigentlich nicht im Seich gewesen.
Ist gleich.
Ja, Mexiko. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Ich bin dort, irgendwie meine Manager und ich sind beide Feuer und Flamme gewesen, wo irgendwie die Anfrage kam, ist, ob wir spielen wollen. Und es haben natürlich alle gesagt, ja, das macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Und nein, das ist nur aufwendig. Und, das ist, und wir sind also gewesen, für uns macht es so einen Sinn. Wir gehen rein. Und jetzt sind wir reingegangen und es war das Beste, gewesen, was wir hätten machen können. Und jetzt sind auch alle, die sagen, das macht keinen Sinn, plötzlich, ja, das ist, haben wir ja schon immer gewusst, dass das Sinn macht. Das ist ja ganz logisch. Das ist so wie so Sachen Liebe, wenn du so drin bist, mit mega viel Risiko und es ist dann so gekommen oder besser gekommen, als du dir hättest vorstellen können. Und dann Leute plötzlich auch in deinem Boot hocken, die vor einem in der Welle waren, die das Boot wollte stoppen.
Mega schön. Also der Transfer zum allgemeinen Leben ist im Endeffekt nicht alles überkopfen, sondern einfach ausprobieren und dann all die Stimmen mal ausblenden, die sagen, ja, bist du sicher?
Ja, ich glaube, gut schon auch hinzulassen, das habe ich schon auch gelernt. Hinzulassen, aber abzuwägen, was macht das mit meinen Argumenten?
Mhm.
Sind die sich verhärten? Aus einem richtigen Grund oder aus einem falschen. Mhm.
Das ist aber spannend, du redest von Argumenten. Also das heisst, du hast Argumente für etwas, die parat gelegt. Das machst du dann doch, oder? Das ist ja dann sehr überlegt.
Also wahrscheinlich schon. Vor allem, wenn ich mich erklären muss für eine Entscheidung.
Mhm.
Und dort hilft es mir schon, oder bin ich auch langsam am Punkt, wo ich muss sagen, okay, ich überlege mir ja Sachen auch. Ich bin ja nicht einfach blindlings überall drin, sondern, also das habe ich früher gemacht, mache ich nicht mehr, kommt nicht gut raus, sondern ich höre ja Argumente, wenn irgendjemand sagt, hey, nein, aber es macht keinen Sinn wegen dem und dem und von der Zeit oder wegen Geld und da, dann lasse ich natürlich schon zu, wenn ich Tore zu und nein, ich mache, was ich will, weil sonst würde niemand mehr arbeiten. Mhm. Und dann musst du ja wie auch, musst immer Sachen abwägen. Also im Beruf wie auch im Privaten. Das lohnt sich, glaube ich, schon.
Und in welchem Moment hast du früher dann gefunden, doch, das mache ich jetzt, ich studiere nicht, ich höre nicht und dann ist es nicht gut rausgekommen?
Ist spannende Frage. Ich glaube, in dem Moment, wo ich einen Impuls hatte, der nicht unbedingt vom tiefen Inneren von mir kam, sondern mehr zum jemandem einen Gefallen machen. Und ich habe aber eigentlich genau, eigentlich, wenn ich mich damals schon gekönnt hatte, dann habe ich gemerkt, das ist nicht ganz stimmig. Und dann habe ich vielleicht Sachen mitgemacht, die ich eigentlich nicht hätte wollen. Oder irgendwie auch in Bezug auf Musik, vielleicht Projekte gemacht, die ich im Nachhinein auch niemandem zeige. Oder so merke, wow, zum Glück habe ich dort irgendwann dann gecheckt, das ist nicht so. Mhm. Aber eigentlich weiss man ja, so ein bisschen hat man das Bauchgefühl, immer. Und man kann es einfach wegignorieren oder man kann wieder Weg dazu finden und ich glaube, das war mega wichtig gewesen. Und darum sind früher die Sachen, die ich wie so nicht gehört habe, dort habe ich kein Argument dafür oder dagegen gehabt, sondern das einzige Argument war wahrscheinlich, es sind jetzt ein bisschen grob oder gross, wenn ich das mache, hat man mich dann gern? Ja, okay, dann mache ich es. Mhm. Also wie so, das Oberziel ist mehr so, ich will ganz viel Freunde haben oder ganz viel Liebe bekommen oder so. Und dann ist, wie, tust du dich an dem auch mega beugen und nicht überlegen, was für dich vielleicht stimmt.
Yeah.
Und ich glaube, das ist mega ein grosser Unterschied, weil dann hast du ja eigentlich das Hauptargument, wo ja du selber bist in deinem Leben. Jede Person von ihrem eigenen Leben, lässt ja dann mich ein bisschen aussen vor. Das habe ich müssen lernen und das war, glaube ich, gut gewesen.
Nennen wir das People-Pleasing?
Ja, ich glaube, das könnte man so sagen, ja. Ja, voll.
Wann hast du herausgefunden, dass du mehr auf dieser Seite bist und weniger auf deiner?
Ich glaube, das ist schönerweise, lustigerweise, passiert mit dem Anfang, wo ich als Tuatena angefangen habe. Wo ich wie gemerkt habe, dass mir das mega viel gibt und dass es aber von außen ein paar wenige Leute gibt, wo, also wirklich Anfang, wo das mega cool findet und aber ganz viel, wo sie finden, hä, also mit dem kannst du sicher nicht. Also so Musik kannst du sicher nicht machen, also ist ja nicht, da wirst du nicht erfolgreich. Und aber wie zu spüren, wow, es gibt mir gar nichts, dass die Person mir sagt, ich soll das oder das machen, um das und das zu werden. Und es gibt mir mega viel, wenn ich daheim in meinem Kämmerli irgendeinen kleinen Song schreibe und den aufnehme für mich, ohne dass es jemand hört. Und wieso das zu checken,
ja,
ist wie, glaube ich, im Nachhinein ultra wichtig war für alles, was nachher gekommen ist. Und dann hat es ein paar Jahre gebraucht und ein paar Prüfungen gegeben, sozusagen, um das zu festigen. Und ich glaube, jetzt kann ich mega hinter dem stehen, wo ich bin als Künstlerin, weil ich wie mega oft Nein gesagt habe zu Sachen und Ja halt dann zu diesem Projekt. So.
Es ist der Moment, wo du wie merkst, allein im Kämmerli, das, was ich jetzt gerade mache, das erfüllt mich. Und es geht nicht um das Lob oder die Anerkennung von aussen.
Ja, mega fest. Das war, glaube ich, ultra wichtig. Auch gerade noch motiviert, oder ich, im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, glaube, hat es mich auch motiviert, gerade extra denn das zu machen, wo das aussen vielleicht nicht gerade gut heisst. Also es ist jetzt auch extrem ausgedrückt, aber es ist logischerweise wäre es, wenn man jetzt das Ziel nimmt, einfach weltberühmt zu werden, dann hätte ich dich einfach können in Schlagerstadel oder irgendwas, weißt? Es hat wie einfache Wege gegeben, an ein Ziel zu kommen, das aber nicht meins war. Das war nicht mein Ziel und ist nicht mein Ziel. Und ich glaube, wie das zu merken, dass man lange Ziele verfolgt, die einem Leute sagen, sollte doch deine Ziele sein, egal ob das in der Musik ist oder in jedem Leben gibt es diese Situationen. Wie das zu checken, das hat ja auch ein bisschen etwas, so ein bisschen eine Pubertät oder so etwas Rebellisches. Also ich war dort schon lange erwachsen gewesen, aber, also ja, so lange eigentlich auch nicht, aber es ist wie so, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen, wenn einem früher irgendwie das Mami sagt, nein, du darfst nicht seine Minis zum Morgen essen. Dann ziehst du aus und dann ist es einen Monat nur seine Minis. Weißt du, so ein bisschen, mal, ich mache das. Schau mal, Weil ich jetzt auch noch einen Preis von dem gehabt, wie so ein bisschen das Ding von, hey, ich mache einfach mein Ding. Und wenn ihr sagt, das ist nichts, dann ist mir das ein bisschen egal. Mache ich es im Fall umso mehr.
Das Abstoßen von dieser...
Ja, vielleicht.
Von dieser Haltung und Meinung, wo du die ganze Zeit mit konfrontiert bist. Sorry, kurze Boomer-Frage, was sind seine Minis?
Also bitte. Nein, also das ist jetzt wirklich schade. Also das sind
ich kenne so Rice Krispies, ich kenne Kellogg's.
Also das sind so kleine... Mama, du bist voll in der richtigen Ecke. Aber das sind so die kleinen...
Smacks.
Es sind so kleine Küsschen, die eigentlich Zucker sind.
Ja, aber das sind
mit
doch Smacks.
Zimt.
Ja,
mit Zimt.
Mit
eben.
Zimt.
Ja, und also ich glaube, die gibt es schon noch. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt...
Und das ist das, was du gemacht hast?
Nein, das ist nicht das, was ich gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich... Wenn ich wirklich aussagen bin, habe ich einfach mal eine Woche nur Chips gegessen. Und ich war so, ja, das siehst du mal, jetzt kannst du mal selber einkaufen. Und bist so, ja! Und merkst du nach einer Woche, das ist schon nicht so geil.
Also du hast wirklich eine Woche Chips gegessen?
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe wirklich, ich meine, also wir haben recht gesund gegessen daheim, also voll ausgewogen und so, aber wieso, es hat auch mal so ein bisschen etwas Ungesundes gegeben, aber wenn du dann so das erste Mal ausziehst, bist du so, ich kaufe mir jetzt im Fall die Chips und ich kaufe mir jetzt im Fall, ich mache jetzt Wienerli im Teig, ja, niemand kann etwas dagegen machen, so verdammt kindisch. Aber das merkst du dann schnell, dass es eigentlich wirklich nichts ist. Gar nichts. Oder so Dosen-Ravioli, weißt du?
Echt, das geht, ja genau. Ja, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, das irgendwie zu lernen und was mich aber fasziniert hat, ist wirklich so, wie du es jetzt gerade erzählst, dass die Erkenntnis, und ich finde das ist ja ein riesen Weg, wenn man eigentlich People-Pleasing konstruiert und strukturiert ist. Und das irgendwo her wahrscheinlich kommt, vielleicht ist es auch genetisch, wieso dass es einem so wichtig ist, dass andere Personen sich wohlfühlen um einen und man alles daran gibt, den anderen hat es gefallen. Dann aus dem rauszukommen und zu sagen, nein, ich halte das jetzt auch aus, wenn es Gegenstimmen gibt.
Ja, mega.
Und gleichzeitig, und es hat mich wundert, wie du das erlebt hast, gleichzeitig sind die Gegenstimmen, und ich sage sie da in Gänsefüßli, auch etwas, wo man wahrscheinlich wahnsinnig fest das Gefühl hat, dass die da sind. Aber die eigentlich, wenn man sie mal analytisch anschauen würde, ist vielleicht jemand, der gesagt hat, du, ich finde es im Fall, ja, ja.
Ja, also ich glaube, mega, was du sagst, wenn man in dieser Position ist, wo man eh mal davon ausgeht, dass einem alle blöd findet, wenn man in einen Raum kommt, dann hat man nicht unbedingt, also ja, dann ist man nicht mega in der Realität.
Ja.
Meistens hasst ja niemand einfach jemanden. Von Grund auf. Ohne dass, also ja. Aber ich glaube, wenn du wie, ja, wahrscheinlich hat wie so das Musik machen, wo halt wirklich seit, oder so auf einer Bühne stehen, vielleicht kann man es so sagen, wo seit Kind mega ein grosser Teil war von meinem Leben, hat einem ja auch vielleicht ein bisschen ein falsches Bild vermittelt von, jetzt gehen wir schon sehr tief an diesem Morgen, aber von so ein bisschen Liebe und bedingungsloser Liebe oder Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und wenn ich irgendwie Leute zum Lachen gebracht habe, oder das könntest du ja selber auch auf einer Bühne stehen, es gibt einem wie, Leute finden es toll. Und man macht dann wie irgendwann eine Gleichung, die nicht ganz stimmt. Nämlich, wenn ich die Leute zum Lachen bringe und sie es toll finden, dann haben sie mich mega gern. Ah, das heisst, wenn mich Leute gern sollten haben, dann muss ich mich ja so und so und so verhalten. Ah, also komm, ich passe doch alles an, damit sie mich gern haben. Und wenn ich es nicht so mache, dann hassen mich alle. Und diese Gleichung ist einfach so blöd. Ist so blöd. Aber ich glaube, dass es so... Also unnatürliche Situationen, wie Bühnensituationen, die ja überhaupt nicht natürlich sind und so ein bisschen ein Podest machen zwischen den ZuschauerInnen und den Leuten, die auf der Bühne sind, die machen irgendwie ein verschobenes Bild. Und ich glaube, wenn du das mega früh machst, dann kann das unter Umständen falsch abgespeichert werden. Ist aber wieder revisierbar, habe ich ja gelernt. Ja, und darum finde ich es wie mega wichtig, dass, glaube, dass People Pleasing, wo ja mega viele Leute können, gibt es ja nicht nur in Bühnenberufen. Aber ich habe das Gefühl, so eine Passion zu haben, kann das manchmal unterstützen, dass es wie so eben in die Angst hineingeht, von wow, wenn ich nicht so und so und so bin, dann hassen mich halt alle. Und gleichzeitig kann es aber auch mega unterstützend sein, wie, aha, ja dann halt, dann hassen mich halt alle. Also wenn ich jetzt mein Ding mache, Also eben, wie du sagst, nicht unbedingt stimmt, das hassen einem ja dann nicht einfach alle. Aber dass du dann wie etwas hast, das dir so viel gibt und dich mega kann heben, dass du irgendwann kannst zu dir stehen, weil du dann ja auch herausfindest, aha, das wäre ich eigentlich, wenn ich jetzt wie nicht mich biege nach dem Aussen.
Mhm.
Und das ist irgendwie, finde ich, sehr schön.
Mhm.
Dass es so ein bisschen beide Richtungen kann gehen, aber wahrscheinlich dann länger sie mehr gezwungenermassen, also hoffentlich bei allen in eine Richtung geht, die näher zu einem selber führt und nicht näher ins Aussen.
Macht das Alter?
Ich glaube schon. Also ich glaube, Erfahrung macht das mega. Und Erfahrung kommt halt mit dem Alter. Und aber auch das Umfeld. Und da bin ich mega gesegnet mit einem mega starken Freundeskreis, der einfach voll mir beweist, dass ich okay bin. So ja. Wie ich bin. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Also ohne das würde es wie nicht gehen, glaube ich.
Wo dir aber dann auch wieder die Bestätigung gibt?
Auf eine Art eben mega fest Bestätigung für mich als Mensch und nicht für mich als Projekt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Aha.
Weil wenn ich das nicht hätte, kann so ein Ankermensch, meine beste Freundin, deren ist es so dermaßen scheißegal, was ich mache. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wirklich, ihr ist so egal, was ich mache. Und das ist so wichtig. Weil ich einfach bei ihr einfach der Mensch bin.
Ja.
Und ich könnte jeden Beruf haben oder kennen. Und ich wäre trotzdem genau gleich viel wert. Und das ist wie so, ich glaube, wie so der eine Mensch braucht, um das zu checken. Weil das ist einfach so. Man ist immer gleich viel wert. Man kann nicht den Wert höher oder geringer machen. Und manchmal muss man das wie so ein bisschen verstehen. Und ich glaube, dort hilft das Umfeld mega fest.
Egal, was man macht, man ist immer gleich viel wert.
Ja.
Was ist das für eine Bubble? Was ist das für eine Tribe, wo du dich so wohl fühlst?
Das ist mega verschieden. Also, also es gibt verschiedene Bubbles. Ich glaube, alle haben einen kleinen Knall und die meisten ADHS.
Macht es das einfacher?
Ja, ich glaube schon. Nein, ich glaube, das ist Zufall. Aber es sind auf jeden Fall, ich glaube, unterdessen, wenn ich so muss schauen muss, alles Leute, die irgendwie auf eine Art so ein bisschen eine Passion haben auch. Oder so ein bisschen etwas, wo sie wollen, dafür aufstehen unterdessen. Aber es sind mega viele verschiedene Bubbles. Auch gar nicht unbedingt aus der... Also meine beste Freundin ist nicht Musikerin. Die kommt aus einer ganz anderen Bubble. Und es ist, glaube ich, mega wichtig sogar, dass man dort mal so ein bisschen eine Aussenperspektive hat, die nicht in dem Kuchen ist, von «Oh mein Gott, Deadlines! Oh mein Gott, das ist das Wichtigste, wenn ich das nicht mache!» Nein, es stirbt wirklich niemand. Das ist schön an diesem Beruf. Es ist wirklich komplett egal, eigentlich. Es ist nicht egal, es ist wichtig, dass es Kultur gibt, aber es operiert niemand an einem offenen Herz und das ist manchmal voll wichtig zum Checken.
Absolut. Und trotzdem ist so unser Leistungsverhalten und unser, die Prägungen, die wir irgendwie mitgenommen haben.
Mm.
Wie bist du geprägt? Wie hast du dein Elternhaus in Erinnerung? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin mega liebevoll aufgewachsen. Unsere Mami ist so, also ich habe drei Schwestern und wir sind wirklich so alles für sie, auch immer noch. Sie ist mega mit dem Herz dabei. Sie haben mega fest immer das Beste für uns wollen. Sie sind auch sehr, also sie haben es super cool gefunden, wenn ich irgendwo auf der Bühne gestanden bin und im besten Willen gemeint, glaube ich. Also nicht glaube, sondern ich weiss es. Aber im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen zu pushy. Und nicht, dass Kritik kann sein, weil sie wirklich ihr das Beste gegeben, aber wenn ich so zurückschaue und mein Verhalten als Kind anschaue, dann denke ich mir schon so, vielleicht ist es nicht so gut gewesen. Mir ist so wichtig gewesen, dass mich alle gerne haben und ich habe mich so verbogen. Ich habe mich so angepasst immer und irgendwie, ja, das war einfach mehr spannend gewesen für mich, um herauszufinden, okay, wie bin ich eigentlich gewesen? Das ist ein bisschen komisch. Von wo könnte das kommen? So. Und das war irgendwie mega spannend gewesen. Und ich glaube, dort hat es wirklich mega viel mit dieser Fehlverknüpfung zu tun, von Liebe ist an Bedingungen geknüpft, also muss ich mich so und so verhalten. Und das ist nicht etwas, was sie oder wo meine Eltern so mir einbläulen, sondern das habe ich einfach für mich als Wort genommen und wie gemerkt, dann finden mich halt alle cool, wenn ich einen Witz erzähle. Also erzähle ich halt nur noch Witz.
Da hast du, so. Bist du Tiffany gewesen mit dem guten Witz?
Ja, ich kann immer wollen, als kleiner Kopf habe ich Knopf, als kleiner Kopf, als kleiner Knopf habe ich immer wollen, Comedian werden. Mhm. In der Spielgruppe habe ich gesagt, ich bin dann ein Comedian. Weil mein Papi irgendwie immer, wie hat das geheißen, Samstagnacht, die deutsche Comedy-Sendung, das hat er immer geschaut und hat das Beste gefunden. Dann habe ich gewusst, ah, ja, let's go. Voll easy, dann mache ich einfach das. So. Also wieso?
Und was hast du für Witz erzählt?
Oh, ich weiss nicht, wahrscheinlich schlechte.
Aber hast du irgendjemanden parodiert?
Alle. Ich habe so viel, ich habe so viele Dialekte gelernt. So deutsche Dialekte sind eine Zeit lang mein Ding gewesen. Und dann habe ich einfach Dialekte gelernt.
So geil.
Ja. Und also es ist auch wirklich, ich bin nicht zu irgendetwas gezwungen worden, soll ich auch wirklich
nein,
sagen. Aber
ja,
es ist einfach wie so.
Verständlich, aber du hast das auch gern gehabt, du bist ja, gern
mega.
Dort im Mittelpunkt gestanden.
Auf diese Art mega.
Ja.
Wenn es wie lustig war, wenn es wie nicht meine Person war, nachher, wo es dann um mich ging, ist das Schlimmste gewesen, wirklich so, oh mein Gott.
Also wenn man sich dann wirklich für dich interessiert hat?
Ja, oder wenn man, also halt wenn man irgendwie, das, du spielst, hast ja auch Theater gespielt, wir haben ja auch schon zusammen gespielt, gell. Dann weißt du, ist ja wie auch mega lustig für einen selber, weil man ist ja nicht sich selber. Es geht ja, man tut ja dann jemanden spielen.
Richtig.
Und im Singen, wenn ich dann habe von Singen, ist man ja dann irgendwie doch sich selber, weil man singt ja mit seiner eigenen Stimme.
Ja.
Und diese Aufmerksamkeit, die habe ich gar nicht können handeln, mega lang. Weil ich wie nicht, also ja, ich habe mega Mühe damit gehabt, Raum einzunehmen. Weil ich dann wie immer das Gefühl hatte, ich nehme ihn ja den anderen weg, wenn ich ihn einnehme. So. Und gleichzeitig ist der Beruf verbunden mit Raum einnehmen, auf eine Art. Also ich hocke jetzt hier in dem Podcast, wo du mich eingeladen hast, und du fragst mich viel mehr Sachen und ich rede viel mehr als du, weil du der Host bist. Und das ist in mir innen eigentlich schon ein Error. So, oh mein Gott, ich rede so viel. Und, aber ja, das ist ja das Setting. Ah, das ist so gedacht. Aber es ist hure daneben. Also weißt du, so wie der Zwiespalt, den gibt es wie immer noch. Aber er ist wie Teil von diesem Beruf. Und das ist mir viel schwieriger gefallen, als wenn du in einem Stück einfach eine Rolle spielst. Und da ist dein Text und es ist ganz klar, wie viel Platz die Figur muss einnehmen.
Absolut.
Also es ist wie so, ja.
Absolut. Oh, wow. Ich finde das so schön, wenn du sagst, ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich Raum einnehme, nehme ich jemandem Raum weg. Und eigentlich ist der Raum unendlich, oder?
Ja, das ist natürlich eine ganz gute Überlegung. Das stimmt vielleicht, ja.
Also gut, das ist jetzt gerade die Frage, ist es wirklich unendlich oder haben wir da auch irgendwie durch Grenzen? Wir haben alle Aufmerksamkeitsgrenzen. Mir hat irgendwann mal geholfen zu sagen, hey, es ist einfach ein Angebot.
Ja.
Das ist jetzt nicht, das Gespräch, das wir zusammen aufnehmen, das ist ein Angebot.
Ja.
Das ist eine Podcast-Folge, die man hören kann.
Stimmt, man muss ja nicht. Ja.
Und wir sagen nicht, hey, wir drücken es den Leuten nicht ins Gesicht. Und
ja.
Sagen das so. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles, also wo einfach so vieles läuft und so, und die eigentlich eine der höchsten Ressourcen, die Aufmerksamkeit ist, weil die Leute entweder zu dir an ein Konzert kommen, einen Netflix-Film schauen, mit Leuten an der Party. Also es gibt so viele Möglichkeiten, oder?
Ja, mega. Ja, das ist mega, mega ein schön überlegt, dass es einfach ein Angebot ist. Und ich glaube auch, oder nicht, ich glaube, ich weiss sogar, dass es mir unterdessen auch viel einfacher fällt, wenn ich ein Konzert spiele, dann kaufen ja die Leute freiwillig die Billette. Mhm. Ich zwinge ja dann niemanden. Mhm. Aber halt in einem Setting, wo du ein Kind bist und das ist irgendwie, keine Ahnung, man hat Besuch. Und die Eltern sind, sing etwas vor.
Das
und
ist passiert,
die Schwestern sind, schon wieder sie. Und der Besuch ist so, okay, wir sagen mal nichts, ist ein bisschen awkward. Und ich bin, mein Gott, was will ich machen? Und es ist jetzt sehr plakativ ja. Halt irgendwie so ein Beispiel, aber in dem Setting nehme ich natürlich mega viel Raum weg.
Stimmt.
Für auf eine Art wie, etwas, was ich nicht unbedingt vielleicht aus mir, also ich wäre nie die Person gewesen, wo irgendwie es ist Besuch und ich sage, oh wie schön, habt ihr Lust, ich singe etwas vor. Sondern das machst du dann irgendwie zum eben, wie, keine Ahnung, deine Eltern sagen, oh komm, das wäre doch so lieb, mach doch jetzt das.
Ja, ja.
Und du bist so, ja, stimmt, ihr seid ja mega unterstützend, ich wollte dich ja...
Genau, du bist dann so torn dazwischen und eben die Schwestern.
Ja.
Die älteren Schwestern und die zwei jüngeren Schwestern, die auch noch im Raum sind.
Ja, ja.
Und irgendwie...
Und auch alle Musik machen.
Auch Talent haben, oder?
Ja.
Und du bist aber auf dem Plateau serviert worden.
Hey, ein Zeitchen mega fest, ja. Und das hat auch wirklich niemand böse gemeint. Ich finde das immer, ich find das immer sehr heikel, so über das zu reden. Das hat wirklich gar niemand böse gemeint. Das ist einfach wie, glaube, ja, dort ein bisschen schwierig gewesen mit dem Podestsystem, das wirklich rum war, wo irgendwie einfach voll blöd war, dass das rum war. Und dort bin ich auch mega froh, dass unterdessen wie ich es mit meiner Schwester mega gut habe und wir alle wie,
aber ja. In dem Moment war es für sie schwierig gewesen und sie haben das nicht ganz können.
Ja, in dem Moment war es schon schwierig gewesen, wenn alle eigentlich das Gleiche machen und jemand aber wie immer mega präsentiert wird. Ist nicht unbedingt... Ja.
Und warum hat man dich dort so präsentiert?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe einfach wie gerade das Gäbigste gemacht. Ich habe dort mega Musical gemacht. Es hat sich wie angeboten. Ich habe es mega gerne gemacht. Das ist für mich so... Ich habe wie ab 12 habe ich eigentlich einfach... bin ich nebendran noch in die Schule gegangen, blöd gesagt, und habe einfach so fest für mein Hobby gelebt. Und dann hat es sich wie mega angeboten, dass es jetzt irgendwie, dass man mich fragt, kannst du nicht das Stück noch vortragen oder so. Und es, ich finde es sehr, ich find's so fies, weil meine Eltern das wirklich nicht böse gemeint, es hat niemand böse gemeint und sie haben wirklich ihr das Beste gegeben. Ich glaube, es ist einfach in der Sache, dass es schwierig ist. Dann. Ja, ja. So. Und dann hat es wie am meisten Sinn gemacht, dass ich dass vielleicht die Tochter bin, wo man sagt, also komm, zeig einen Trick. Ein bisschen so. und das hat halt dann zur Sache gehabt, dass ich voll viel Raum eingenommen habe, ich aber voll nicht, also das habe ich nicht wollen. Es war mir mega unangenehm gewesen. Mhm. Und darum habe ich irgendwann auch gesagt, ich will das nicht, ich will nie im Ansatz nur irgendwie, also berühmt ist sowieso ein verbotenes Wort. So.
Heute noch?
Heute, ich finde berühmt, ich finde das so etwas. Ich finde, das ist ein wüstes Wort auf eine Art, weil eben, es hat wie, es schwingt so ein bisschen das mit dem Wert mit. Wieso ist man jetzt irgendwie besser? Ja. Also, macht gar keinen Sinn. So. Und gleichzeitig ist es, also ja, merke ich jetzt selber, es ist, man wird wie, auch jetzt durch das Sing mein Song-Zeug, habe ich schon recht Respekt auch, weil ich wie merke, ah, oh Mist, es hat mir irgendjemand auf der Strasse, hoi, ich kann deine Musik, und ich bin so, es ist eigentlich etwas Schönes, aber eigentlich etwas mega Dummes. Es ist völlig absurd, dass man ja dann eben wieder so ein bisschen die Podest-Situation hat. Wo aber eben auch ein bisschen dazugehört. Und wenn man es handeln kann, ist easy. Aber früher bin ich so gewesen, ja nicht, ja, um keinen Preis. Und auch gerade ein bisschen, weil irgendwie meine Familie oder mein Umfeld irgendwie gesagt hat, mal, du musst doch Sängerin werden, du musst doch das und das wäre doch so cool. Vielleicht auch gerade darum, habe ich so gefunden, nein, nie im Leben, das, wow, nein.
Und das hat einfach den Moment gegeben, wo du gesagt hast, nein, jetzt hört mal auf, mich da die ganze Zeit vor zu schieben.
Ja, ich glaube, es hat vor allem den Moment gegeben, auch ein mega wichtiger Punkt ist für mich gewesen, die wunderbare Castingsendung, die ich mit 16 gemacht habe, wie hat die geheißen? Schweizer Talente, die grössten Schweizer Talente, genau. Wo ich eigentlich nicht mitmachen wollte und angemeldet worden bin, von zwei unterschiedlichen Leuten und wirklich ein bisschen den Anschiss gehabt auf gut Deutsch. Und dann aber wie gegangen bin und irgendwie weitergekommen bin und nochmal weiter. Es gibt ja mega viele so interne Vorrunden, wo du überhaupt musst weiterkommen, dass du überhaupt darfst an die gestellte Erstsituation gehen,
wo dann
gefilmt wird.
Ja.
Und irgendwann habe ich so gefunden, aha, okay, ja, dann ist es vielleicht schon noch cool, wenn ich jetzt irgendwie weiterkomme, bla bla bla. Und dort habe ich mitgemacht und bin aber mega krank geworden und musste trotzdem auftreten und bin wirklich vollpumpt mit Cortison mit 16 irgendwo in irgendeiner Fernsehhalle und es war wirklich the worst gewesen. Und ich glaube, das hat mir aber mega geholfen, um so kurz zu checken, wow, so fühlt es sich an, wenn man in etwas reingepresst wird, wo nicht passt. Wirklich nicht. Und blöderweise habe ich wie irgendwie, also es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich bin noch gut gewesen, es mir selber auch verkaufen, dass es stimmig ist. Und ihm die Rolle spielen, sogar vor mir selber. Und dort hat das so geclasht, dass ich es wie gemerkt habe, wow, das will ich gar nicht. Das ist so nicht cool. Es ist so nicht geil, wenn du einfach ein Büppli bist, wo gesagt wird, ah, du musst das anlegen, du musst so sein, du musst dann dort deine Eltern mitnehmen, wir haben für dich so die Rolle von das Mädchen von nebenan gedacht, du musst dort ein graues Jäckli haben und dann, oh ja, oh du bist krank, aber du hast einen Vertrag unterschrieben, sorry, du musst auf die Bühne. Aber du könntest auch von brüllen, das wäre vielleicht gut für die Quote, dann würdest du vielleicht trotzdem weiterkommen und all das irgendwie mit 16 so merken, wow, Das hat nichts mit etwas zu tun, was ich will.
Ja.
Gar nichts. Und das ist, glaube ich, mega wichtig gewesen. Und dann habe ich nach dem wirklich alles aufgehört und bin dann im Gymi gewesen und habe gefunden, ich gehe jetzt Geschichte und Germanistik studieren, ganz klar, let's go. Und bin dann aber glücklicherweise über so ein handgelesenes Projekt von Luzern, Verona 3000, so ein Musical-Projekt, wieder doch so ein bisschen auf die Kulturschiene gekommen. Und dann habe ich wie gemerkt, aha, es kann auch mega anders sein.
Aber in dem Moment, wo du wie realisiert hast, dass das eigentlich eine Sendung ist, wo es wirklich einfach um Sendung geht.
Ja,
geht,
mega fest.
Es ist, man hat immer das Gefühl, es geht um eben Künstlerinnen und Künstler entdecken, aber eigentlich ist es einfach eine Sendung.
Es ist so fest, es ist einfach Unterhaltung.
Es ist sehr gut geschaut werden, oder?
Mhm.
Und ihr seid Protagonistinnen, Protagonisten von dieser Sendung, wo man mitfiebern kann, wo man kann Heldinnen und Helden finden kann. Aber schlussendlich ist es dann... Und jetzt, wie du so beschreibst, dass man sogar quasi einen Plan hat für dich und dass es gar nicht gut ist, wenn du ein bisschen krank bist.
Ja, ja.
Das ist völlig absurd.
Es war wirklich komplett absurd gewesen. Ja. Und auch zu checken, ich meine, das ist der Worst Case gewesen. Ich bin krank gewesen, ich musste auf die Bühne, ich habe keinen Ton rausgebracht, vollgestopft mit Cortison, irgendetwas rumgekrächzt. Und dann natürlich nach dieser Sendung riesiger Shitstorm.
Nein.
Leute, und dann hat man auch Facebook gehabt, aber das ist auch gegangen. Man hat auch Leute auf Facebook schreiben. So viele Leute, die sagen, oh, du hast so eine falsche Technik. Es war so schlecht gewesen und oh, wie peinlich. Und so das Ding von Jack, wow, das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, ist jetzt passiert, weil alle hassen mich gefühlt in dem Moment so. Aber ich stehe noch. Mm. Ich bin ja noch da. Ich kann ja noch. Das Leben ist ja hure geil eigentlich. Dann gehe ich halt in Geschichte und Germanistik. Das ist doch auch voll spannend. Also wieso dort auch zu checken, ich glaube, viel mehr jetzt im Nachhinein als im Moment dort. Es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann, die einem Erfüllung geben.
So. Das ist dort gerade...
Also dort natürlich gar nicht. Das war natürlich sehr schlimm gewesen. Das war worst gewesen. Wirklich mega schlimm gewesen. Und mit 16 ist jetzt auch ein super Alter für Mobbing und alles. Also es war nicht cool gewesen. Und ich glaube, es war wirklich auch das der Grund gewesen. Das Aussen war ein mega fester Grund, wieso ich gesagt habe, ich will nie mehr auf einer Bühne stehen. Und nicht die Erfahrung selber, also die Realisierung von, ah, das ist eine Castingshow und ah, okay, da spielt man eine Rolle. Das ist ja wie noch das eine. Da kann man auch sagen, okay, die Art von Kultur will ich nie mehr machen. Und das andere ist aber ja dann, okay, ich will nie mehr tun auf einer Bühne sagen oder irgendwie auch nicht für mich.
Ja.
Und das ist nicht aus einer weisen Haltung rausgekommen, sondern es war einfach, oh mein Gott, ich darf das nicht machen, weil alle finden es schlimm. Wahrscheinlich eher zu dem Zeitpunkt. Und rückblickend aber wie so zu checken, hey, das war ja der Worst Case gewesen und es ist, okay, es ist gegangen. Und es gibt ein Leben. Neben dem. Und das ist irgendwie, glaube ich, eher dann später so ein bisschen und auch immer wieder ein gesunder Moment von checken, hey, wenn es morgen die Athena nicht mehr gibt, gibt es morgen immer noch Tiffany. Also wenn ich nicht überfahren werde oder so. Und das ist wie voll wichtig. Weil umgekehrt geht es wie nicht mehr. Wenn es Tiffany nicht mehr geht, dann gibt es auch die Athena nicht mehr. Und darum ist es wie irgendwann cool gewesen zum checken, ich muss auch auf mich schauen als Mensch ohne das Projekt, weil dann geht es auch im Projekt besser.
Ja.
Und das ist, glaube ich, mega wichtig gewesen.
Mega fest. Oder? Wie fest, dass wir uns mit unserer Arbeit identifizieren.
Ja.
Und das Gefühl, das ist alles, was ich bin.
Ja, voll. Und durch Social Media umso mehr. Also weißt, es ist wie so, man wird so gefordert, immer ins Aussen zu senden. Du kannst eigentlich wirklich mit der Scheuklappe durchs Leben, theoretisch, aber eben nicht. Das clasht ja dann irgendwie.
Mhm. Nochmal zurück zu deinem Elternhaus, wo du in Luzern aufgewachsen bist, mit alles Künstlerinnen und Künstler. Dein Grossvater hat schon Gigi gebaut.
Mhm.
Deine Eltern auch?
Mhm. Alle.
Alle so ja, okay. Gebaut. Also du bist eigentlich, wir sind in einer Instrumentenfamilie aufgewachsen und das sind überall.
Ja, es ist
richtig vor, es sind überall einfach.
Also es ist, lustigerweise spielt ja auch niemand von meiner Geschwister, die spielt Gige. Es ist wirklich so ein bisschen, ihr dürft alles machen und niemand von uns wollte Gige spielen.
Alles, was immer serviert worden ist.
Ja.
Da hätten wir noch die Gige, da hätten wir noch die Gige. Gehen wir weg mit Gige.
Gehen wir doch alle singen und Theater spielen.
Das haben alle gemacht.
Das haben alle gemacht. Also Theater nicht, aber singen haben alle gemacht und möchten auch immer. Also meine jüngste Schwester ist jetzt auch gerade am Jazzgesang studieren. Mm. Und das ist einfach, das ist mega schön. Meine Eltern sind nicht einfach so gewesen, hey, ihr dürft wie alles ausprobieren. Wenn ihr wollt Karate machen, dann let's go. Auch nicht mehr wollen. Aber es ist einfach mehr so mega offen und nicht so ein, ihr müsst jetzt das machen, weil wir sind alle Gigabauer innen und darum, das finde ich eigentlich voll schön. Aber ja, lustigerweise hat dann niemand Lust gehabt.
Aber wie gut, also ich meine, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Giga baut. Ich finde das so einfach auch faszinierend. Wie muss ich das vorstellen? Also haben die nebenan eine Werkstatt gehabt und dann ist...
Ja, also es hat, es, meine, also mein Grossvater hat das Geschäft aufgebaut und es hat, haben jetzt meine Eltern übernommen, wo einfach eine Giga-Gitarrenwerkstatt war und ein Notenblockflöten-Geschäft. Und dann, ja, haben sie dort... halt Instrument baut und mega viel ist aber auch Instrument flicken. Also ich glaube, man stellt sich es mega romantisch vor, so, oh wow.
Ja, so der Geppetto, weißt du?
Oh, genau. Aber es ist einfach auch einfach eine Wüte. So.
Nein, mega.
Und es ist auch lustigerweise, hat man dann das Gefühl, so, ah ja, dann haben die auch alle immer mega viel Musik gemacht und Gigen gespielt. Und das ist auch nicht so. Also es ist wie, ja, also sie können Gigen spielen, sie ist auch alles Teil von einer Lehre, du musst auch können wie ein Instrument. Also du musst wissen, wie das Töne sind. aber es ist wirklich viel mehr einfach auch ein Handwerkerberuf. Und darum sind sie, glaube ich, auch mega offen gewesen. Darum ist es jetzt auch nicht so mega... Also wahrscheinlich, wenn sie GigerInnen gewesen wären, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen, etwas anderes zu machen, als wenn sie GigerbauerInnen gewesen sind. Ja, glaube ich.
Aber habt ihr denn so neben dem Laden gewohnt?
Nein, wir haben... Also Luzern ist klein, gell? Ja. Wir haben nicht neben dem Laden gewohnt, aber wir sind viel ja, dort gewesen. Wir sind auch viel bei meinen Grosseltern gewesen und mein Grossvater hat gerade neben dem Laden gewohnt und meine Urgroßmutter gerade über dem Laden. Ja. Also es ist schon, wir waren schon viel rum gewesen, so.
Und wir gewusst, also wenn irgendwie ein Seiterinstrument ein Problem hätte, gehen wir zu den Limachers.
Ja, also wir haben ja kein Seiterinstrument gehabt, aber im Allgemeinen haben wir das gewusst. Aber wir sind halt nie, wir haben nie etwas müssen flicken bei unseren Eltern. ja, aber es war mega schön gewesen. Und durch das war Musik auch immer rum gewesen. Mein Grossvater war mega Klassikliebhaber gewesen. Der hat wirklich so die Art von Hörer gewesen, wo irgendwie im Auto irgendein klassisches Werk gelost hat und dann war es so, gewesen, ja, jetzt müsst ihr ruhig sein, jetzt alle Emotionen aufsparen und wenn es fertig war, dann sind die Mamis die Emotionen und dann hat er wirklich, das Stück ist fertig. Oh, hat er mega gelacht. Und wir so als Kind, okay, komisch. Aber das war so die Seite gewesen. Und die Seite von meiner Mutter und von meinem Vater war viel mehr Pop gewesen. Mega fest. Mein Dad war früher DJ gewesen und sein Herz schlägt auch mega für die Musik. Und eher in den 80er angesiedelt, so vom Sound und nicht in der Klassik. Und das ist dann daheim immer also Pop gelost worden. Und ich glaube, so die Mischung von diesen zwei Strängen hat mich mega beeinflusst. Wenn ich jetzt quasi meine Musik höre, dann check ich, aha, ja, okay. Das macht Sinn. So.
David Bowie, Queen und die ganze klassische Maschinerie, die bei dir wirklich auch zum Ausdruck kommt.
Ja, mega.
Darum hast du auch neunköpfige Band.
Genau.
Du eigentlich ein Orchester bist.
Ja, das ist fürs Herz mega gute Idee. Für die Kasse weniger.
Ja, genau. Immer alle müssen natürlich etwas haben von dem Konzertabend. Und wie ist das, wenn man, jetzt abgesehen von dieser Situation, wie du jetzt vorher so eindrücklich geschildert hast, wie das abgelaufen ist, aber mit diesen drei Schwestern, wie ist das, wenn man so quasi in einem reinen Haushalt aufwächst, wo alles Schwestern sind, wo man miteinander eigentlich auch vielleicht die gleichen Interessen teilt? Wie prägt einem das?
Mega. Also ich glaube viel mehr, als man denkt. Das merkt man auch dann erst, wenn man älter ist. Das hat uns alle, glaube ich, mega geprägt, dass wir so vier Mädchen gewesen sind. Es war sehr laut gewesen, immer. Sehr laut. Also das Klischee von Buben sind lauter als Mädchen, würde ich jetzt da wirklich vehement widerlegen. Wir haben immer gesagt, wir sind ein bisschen wie Malcolm in the Middle, aber als Mädchen.
Geil.
Wirklich, es war laut gewesen, wir haben auch viel geraucht und aber auch mega viel zusammen Sachen gemacht. Das ist mega cool. Meine Mami war dort voll toll gewesen. Sie hat immer wie gesagt, einmal im Jahr dürfen wir so ein Theaterweekend machen. Dann haben wir einfach Freundinnen und Freunde einladen und einfach zusammen Sachen erfinden Und am Ende des Wochenendes sind wie alle Eltern gekommen und haben so eine Vorführung gemacht.
So gut.
Und das war so cool gewesen, oder? Wir haben dann irgendwie, einmal haben wir gesagt, komm, wir machen einen Film zusammen. Und dann einfach wirklich so, ich glaube, das Kreativsein zusammen, das ist mega, mega schön, dass wir das dürfen zusammen ja, erleben und lernen.
Ja.
Und das war voll toll gewesen. Und dort war es Hammer gewesen, sind wir zu vierte gewesen. Also ist immer noch cool, sind wir zu vierte. Aber so als Kind ist es mega, mega etwas Cooles.
Davi, habt ihr guten Kontakt?
Wieder, wenn irgendwie jetzt auch, wo meine älteste Schwester Mami geworden ist und so, das bringt einem auch irgendwie noch zusammen. Das wird immer enger, habe ich das Gefühl. Das ist
mega schön,
schön
ja. Ich erlebe das auch so. Man lernt irgendwie den Wert von einer Familie.
Mhm. Ja, mega.
Schätzen.
Ja, und auch wenn wir alle so ein bisschen herausgefunden haben, wer sie sind, dann ist es auch einfach einfacher. Dann ist man auch wie, dann kann man sich auch wie, also das klingt jetzt völlig kalt, aber ich meine es gar nicht, aber man kann sich wie neutraler begegnen, weil man nicht mehr muss irgendwie um etwas buhlen, sondern es hat wie jede ihren Platz und man kann sich einfach wieder frisch begegnen. Das finde ich irgendwie mega schön.
Hast du das Gefühl gehabt, du hättest dich früher müssen, also weil du ja noch eine ältere Schwester gehabt hast, wie müssen deinen Platz dort
finden? Nein. Also mehr, ich glaube, es war wirklich mehr das Ding von, ich wollte nicht zu viel Raum einnehmen. Und ich bekomme mega viel Raum, den ich nicht will. Und ich glaube, das war mehr das Problem gewesen. Nicht, dass ich denke, wow, ich muss jetzt mega so und so sein, dass ich jemand bin. Sondern mehr einfach wie so checken, hey, wir haben uns eigentlich alle mega gern. Und es hat nichts damit zu tun, was wir machen oder was unser Job ist oder so. Sondern es ist wie so, ah, wir sind doch, wir haben uns doch einfach gern. Und das muss man, also das haben wir, glaube ich, müssen checken. So.
Ja. Gibt es den Laden heute noch?
Ja, den gibt es noch. Wenn ich jetzt eine Werbung mache, wenn ihr das kaputt
in Schwamm
dann können wir das noch flicken oder neu bauen.
Heißt er Limacher?
Nein, er heißt Gigabau-Koch.
Gigabau-Koch?
Ja, von meinem Grossvater.
Ah, von deinem Grossvater. Mütterlicherseits in dem Fall.
Yes.
Wenn wir das.
Auch noch gerade aufgeklärt.
Und der ist voll in der Altstadt in Luzern.
Der ist in der Neustadt tatsächlich und der gibt es wirklich im Fall schon seit irgendwie. Ja, wahrscheinlich jetzt dann bald 70 Jahre.
So schön.
Ja, oder? Mega.
Also, du bist in einer Familie gross geworden, wo man auch weiss, wie das ist, wenn man selbstständig ist.
Ja, und auch sieht, dass es nicht nur lustig ist oder dass es meistens eigentlich ein bisschen mühsam ist.
Was war mühsam gewesen?
Also, du schaffst halt einfach immer. Und das ist auch jetzt noch so. Es ist richtig, also manchmal ist es ein bisschen traurig, um zu sehen, okay, es ist wie, da wird einfach nur bügeln, weil es geht nicht anders. Ja, und das ist, glaube ich, auch gut gewesen, zum checken. Aha, selbstständig gewesen heisst auch einfach, immer die Arbeit mitnehmen und nie eine Feierabend haben. So ein bisschen.
Selbst und ständig.
Ja, das ist ja, das erklärt sich ja eigentlich schon. Wirklich. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was romantischer tönt, als es ist. So. Aber, also,
das selbstständig sein.
Ja, ich glaube, oder man muss einfach wie dort, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, wow, ich bin ja meine eigene Chefin. Ist ja hure geil. Aber ich bin ja auch meine eigene Angestellte. Und als Angestellte wäre ich schon längstens davon gelaufen.
Wieso? Wegen der Arbeitsbedingungen?
Ja!
Bist du eine doofe Chefin?
Also ich würde für keinen Job auf der Welt so viel arbeiten und für so wenig Geld so viel arbeiten und so intensiv arbeiten, wie ich es für mich selber mache. Und gleichzeitig ist es auch das Coolste, aber dort musst du wie für dich die Arbeitsbedingungen wieder ein bisschen regeln und mit dir wieder dealen und Pause machen und versuche im Kopf auch Pausen zu machen. Und ich glaube, das ist egal, ob es eine kreative Selbstständigkeit ist oder eine Selbstständigkeit, wo du wirklich einfach in dem Sinn Instrument flickst.
Ja.
Du musst mega fair zu dir bleiben und das ist halt auf deine Kosten irgendwie so, also Abstrich machen ist mega easy, wenn du selbstständig bist, aber eben, eigentlich ist es nicht easy.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so wie, also ja, sie sind immer am Arbeiten. Und das ist wie etwas, wo vielleicht auch ein bisschen inner neuzeitig ist, dass wir merken, oder dass alle Leute so ein bisschen merken, ah, das Leben ist ja hure geil, ich will nicht nur arbeiten und dann pensioniert werden, sondern ich will vielleicht weniger als 100% arbeiten in gewissen Berufen. Und das geht halt nicht, wenn du selbstständig bist. Das ist eigentlich nicht möglich. Und ja, das ist sicher auch wie soll man sagen, Vorbild ist das falsche Wort, aber wie so etwas, wo wir mitbekommen, okay, das ist einfach Bütz. So.
Du hast etwas Schönes gesagt, du hättest gekündigt, wenn du bei dir selber angestellt wärst. Also beziehungsweise. Aber müssen wir dann nicht aber alle irgendwie quasi eben genau das finden, was du gerade machst. Nämlich also die Erfüllung in dem. Und dann geht es eben gar nicht. Dann geht es gar nicht um das. Natürlich müssen wir das Geld verdienen, dass wir irgendwie.
Nein, aber es geht ja. Also ich meine, in diesen kreativen Jobs, also ich glaube, es geht niemandem ums Geld, der das noch mit 32 macht.
Ja.
Weil das ist wirklich dumm. Wenn du einen Job hast, wo du mega viel Geld verdienst, wenn das deine Motivation ist, dann bist du wirklich einfach blöd. Wenn du das in der Kunst gehst, weil dann kannst du einfach irgendwo in eine Bank gehen, dann kannst du irgendwie, du kannst ganz viele Sachen machen, wo es mehr Geld gibt als in der Kultur. Und das ist, ich glaube, das ist wie gerade, das ist ja genau der Antrieb, der einem dann eben auch lässt, für sich selber schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen.
Tiffany, darum bin ich so abgelenkt. Der Mann zeigt uns jetzt gerade, wir müssen rausgehen.
Was ist sicher ein Feueralarm?
Und irgendwie etwas blinkt.
Es brennt! Ich glaube, wir müssen raus. Es sind alle am Gehen.
Aber wir merken jetzt gerade, das Studio ist so gut isoliert, dass wir nicht mal den Feueralarm
mitbekommen. Das ist doch noch spannend. Ich denke,
was blinkt da so komisch?
Ja,
machen wir da kurz eine Pause. Oh mein Gott! Entschuldigung, das hat es noch nie gegeben. Wir müssen erst den Podcast unterbrechen. Wir haben einen Feueralarm im Haus.
Ja. Ah, sehr gut.
Und jetzt lachen wir noch. Moment, ja, kommen Sie nur rein. Also ist das keine. Ist das eine Übung?
Ich weiß es nicht. Es hat keinen Sinn, ich muss alles rausbringen.
Also, dann egal, alles rausbringen.
Oh mein Gott. Das ist. So wie lange hast du Zeit?
Du kennst
du, wieso hast du dein Mäntel nicht da?
So, okay, Stunden später.
Ah, sehr gut.
Hast du das schon mal erlebt?
Nein, tatsächlich noch nie.
Das ist dein erste Interview, wo...
wo ein Feueralarm dazwischen kommt.
Wir sind also wieder da.
Und wo wir es nicht merken.
Wo wir es nicht merken. Also wir haben verschiedene Erkenntnisse. Erstens, wenn wir in dem Studio sind, in dem Studio... ist eigentlich nicht gut, dass wir den Feueralarm nicht mitbekommen.
Nein, das ist eigentlich
noch
problematisch.
Das ist problematisch, genau. Müssen wir melden. Das Zweite ist... es ist kein Feuer, es ist kein Fehlalarm gewesen. Feuer ist da gewesen.
Ja.
Feuer ist da gewesen. Und was haben wir gelernt? Sie haben irgendwie geschweißt.
Etwas beim Schweißen.
Bei der Baustelle. Ja. Und das hat der Feuermelder nicht gut gefunden und darum hat es einen Fehlalarm gegeben. Ach Gott. Das sind die Sachen, die man, unvorsehbare Sachen,
ja,
die einfach kommen im Leben.
Die kommen und dann musst du sie nehmen.
Wie flexibel bist du in solchen Situationen?
Ich glaube eigentlich noch flexibel.
Glaube ich eigentlich auch. Aber hast du auch das Gefühl, es gibt... Also, da kann man das lernen. Kann man lernen, Sachen einfach anzunehmen, wie sie gerade sind?
Ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, also du musst irgendwie... Also, ich glaube...
Ich lache mir selbst, ich bin jetzt gerade so völlig blöd. Ich hätte gerade wollen mit dir gerade in Deep Dive. Was nehmen wir jetzt da für Erkenntnis aus dem Feueralarm? Fuck, es ist einfach ein Feueralarm.
Also ich würde sagen, aus denen kann man sagen, es ist wirklich, nein, manchmal wirklich. Kommen die Sachen, da muss man sie noch gehen. Nein, aber ich glaube wirklich manchmal, also nein, nicht manchmal, immer kommt sie anders, als man denkt. Und darum...
Es kommt immer anders, als man denkt.
Es ist das noch ein guter Skill, wenn man das irgendwann akzeptiert, dass es so ist?
Es ist eigentlich nicht viel planbar.
Ja.
Es war auch nicht wirklich planbar für dich. Und wir waren bei der Selbstständigkeit vorher, das mag ich mich eben noch gut erinnern. Aber es ist auch nicht planbar für dich, wie die Selbstständigkeit verläuft. Und plötzlich entdeckst du mal einen Song von einer mexikanischen Künstlerin und machst den auf Schweizerdeutsch, was die mexikanische Künstlerin Silvana Estrada wahnsinnig berührt. Und sie setzt den auf Social Media und zack, boom, wirst du in Mexiko bekannt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das ist jetzt die Radioversion, ja. Voll. Ist richtig zusammen, richtig gut PR-mässig zusammengefasst. Nein, es ist wirklich, aber ein bisschen so gewesen. Also ich hatte vorhin schon irgendwie ein paar Hörerinnen in Mexiko gehabt. Mexiko war, glaube ich, auf Platz 8 gewesen, so von den Ländern insgesamt.
Mhm.
Und nachher ist irgendwie, ich einfach sie mal kennengelernt, Silvana Estrada, als Artist. Einfach per Zufall ist sie mir reingespielt worden und habe es so schön gefunden. Und habe für einfach aus Lustig das übersetzt auf Schweizerdeutsch. Weil ich denke, das ist ja voll peinlich, wenn ich das auf Spanisch nachher singen will, weil ich kann ja gar nicht Spanisch. Also ich übersetze es doch und der Text ist huere krass. Es geht um Femizid in Mexiko. Also es tönt wunderschön und ist tragisch traurig. Und es hat mich so berührt gehabt. Und dann irgendwie 2 Jahre später habe ich gesehen, dass wir am gleichen Festival spielen. Und ich war, oh mein Gott, das ist ja crazy.
Ja.
Ich glaube, ich nehme den Song ins Set. Und vielleicht ist sie ja dort, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich den Song gesetzt genommen und habe sie tatsächlich getroffen, aber sie haben genau die gleiche Zeit gespielt. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, nein, schick mir den, ich will das unbedingt hören. Und ich wirklich so, ich kann sie fast nicht daran ansprechen, und mein Gitarrist so, nein, jetzt gehst. Und der hat dann gesagt, sie hat deinen Song übersetzt. Ich bin doch so cool. Und nachher habe ich ihr dann, ja wirklich, das erste Mal in meinem Leben und das einzige Mal, wo ich wirklich so starstruck war, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin ja genau so. Und ich denke, das kann ja gar nicht sein, dass man so ist. Und dann habe ich ihr den Song geschickt und sie hat ihn wie repostet. Und dann ist irgendwie so eine PR-Agentur von Mexiko auf uns aufmerksam geworden und hat wie so geschrieben, hey, können wir mal zusammenhocken, es wäre mega spannend, um zusammenarbeiten. Und gleichzeitig hat auch noch so ein NGO aus einem anderen Teil in Mexiko, wo Konzert organisiert, geschrieben, wir könnten auf Mexiko kommen. Und der hat mir schon lange mal geschrieben und ich habe immer gedacht, ja, sure, genau, ihr seid sicher nicht echt, habe ich so gedacht. Und nachher hat sich aber herausgestellt, nach zwei individuellen Zoom-Sessions, okay, das ist echt, also das ist, die meinen das ernst und die wollen uns eine Tour organisieren.
Geil.
Und sie, wo die PR-Agentur macht, ist mega on und findet so, let's go. Und wir haben dann aber wie so gefunden, hey, schau, wir haben kein Mexiko-Budget. Also ich meine, wir machen hauptsächlich in der Schweiz Musik und Musik auf Schweizerdeutsch. Mhm. Es ist komplett absurd, das macht keinen Sinn. Und sie hat dann aber gefunden, hey, weißt du was, ich finde, es macht Sinn und ich arbeite auch ohne Budget. Ich mache das jetzt einfach. Und dann hat sie uns einfach viele Sachen einfach organisiert, weil sie einfach daran geglaubt hat. Und wir so, ja, aber wir haben kein Budget. Ja, egal, das kommt irgendwie. Und dann haben wir einfach ja gesagt und sind auf das Mexiko gegangen und haben die krasseste Zeit gehabt. Und es ist so absurd, weil die Leute wirklich einfach ultra on sind. Ich glaube, also es ist wirklich absurd, das zu sagen, aber ich habe dort, glaube wirklich mehr Fans als in der Schweiz. Und die sind auch so anders, die Leute dort, wenn sie, also in Bezug aufs Fansein, es ist so etwas anders.
Was heisst das?
Die sind brüllen an diesen Shows und haben mir Sachen geschenkt und Bilder gemalt. Und ich war wirklich so komplett überfordert mit dieser Art von, ja, von irgendwie Publikum. Also, positiv. Es war mega schön, weil sie einfach so ultra herzlich waren. Aber so etwas erlebst du eigentlich im Schweizer Publikum nicht. Nein. Es ist wirklich nicht.
Also, auch dort wieder, oder? Wie du am Anfang gesagt hast, das ist so das Herzliche, das Umarmende, oder?
Ja,
das erlebst
mega.
Du einfach auf der Bühne als Künstlerin.
Ultra. Und das habe ich mega, mega, mega schöne Erkenntnis gefunden. Es ist in einer völlig egal, ob sie es Wort für Wort verstehen, weil sie so fest Musik als Sprache sehen. Und das war wie ultra schön, um halt zu checken, ich bin gerade am anderen Ende der Welt und Leute singen schweizerdeutsche Texte mit am Konzert, die sie nicht verstehen eigentlich.
So lustig.
Aber sie fühlen es einfach so fest. Und ich bin wirklich so, es war so flashy gewesen, weil es ist wie auch nochmal an die am Anfang so gesagt, wieso Schweizerdeutsch? Das ist ja voll komisch.
In Mexiko.
Ja! Yeah! Es ist egal. Es ist so egal, welche Sprache. Wenn die Musik verstanden wird und irgendwie die Sprache von der Musik gerettet wird, dann ist es so egal. Und es war mega schön, das zu checken und so fest zu checken, dass das möglich war, 5 ausverkaufte Shows zu spielen in einem Land, wo ich nie gedacht hat, dass das passiert.
Wahnsinn.
Und das ist mega, mega cool gewesen.
Wie gross sind die Shows?
Es sind natürlich kleine Shows, also nicht so riesige Shows. Irgendwie 100 Leute oder so gewesen.
Ja, aber wunderbar.
Es ist trotzdem irgendwie, ich meine, in Deutschland sind wir so lange schon am Aufbauen und es ist cool und so, aber es ist Aufbauarbeit. Und dort kommst du so hin und bist so, ja, mal schauen und bist plötzlich so, ah, ui, die ist ausverkauft, wir haben noch 2. Ah, die ist ausverkauft, also noch 3. Ah, die ist ausverkauft, also noch. Also das halt gerade machen und gerade anpassen und checken, ah, die Leute sind so on. Ist mega, mega motivierend
gewesen. Und die Leute arbeiten einfach altruistisch gratis, wie sie an dich und an die Musik glauben.
Ja, und das ist natürlich, das finde ich nicht cool, dass sie gratis arbeiten. Aber mehr so im Sinn, oder es war mega krass gewesen, um zu sehen, man glaubt dort an das und dann gibt man alles rein, weil man weiss, es könnte irgendwann sich ändern. Und das ist halt mega fest, wie ich arbeite.
Ja.
Das ist mega, warum es das Projekt überhaupt gibt. Warum ich das überhaupt jeden Tag machen will, ist, weil ich irgendwie glaube, es wird anders. Und es wird ja immer, es verändert sich auch immer. Aber es war wie mega schön, mal jemanden aus einer Business-Seite zu haben, der in erster Linie das Herz einfach brennt. Und dann gibt es auch einen Weg.
Mhm.
Und ich will unbedingt mit ihr jetzt weiterarbeiten. Und also auch nicht gratis, sondern ich will, dass wir ein Mexiko-Budget erfinden irgendwie. weil es einfach schon mega, mega toll war.
Wo sind wir überall gewesen?
Zwei Shows in Mexico City, zwei Shows in Jalapa und in Veracruz eine.
Ja.
Und dann sind wir aber auch noch dort geblieben und haben, wenn wir denken, wenn wir schon so weit fliegen, was ja auch nicht nur easy ist.
Gehen wir auch noch am Strand.
Gehen wir auch noch ein bisschen Kokosnuss legen. Nein, haben wir auch noch die ganzen Album-Visuals aufgenommen. Und habe dann eigentlich das Album von dort aus fertig gemacht.
Ja.
Einfach zwischen Schweiz und Mexiko immer hin und her. Und das war mega toll gewesen. Und es war auch mega schön gewesen, ja, wie die Leute ultra Freude hatten, dass wir das dort machen, wenn wir wie schon da sind, dass wir wie auch noch irgendwie da das fertig machen. Es war mega herzig gewesen, weil ich habe also gedacht, ja, vielleicht ist es auch irgendwie nicht okay oder so, wenn, weiss doch auch nicht.
Mhm.
Und die Leute sind aber mega, also so herzige Menschen. So herzliche und so mega, wow, kommst, machst du mal ein spanisches Lied? Und ich so als Schweizer Käsli bin so, oh nein, ich darf nie, ja, nie ein spanisches Lied machen, das wäre völlig daneben. Und sie sind aber so, bitte, tun uns einflüssen lassen. Und es ist wie so auch mega spannende Erkenntnis gewesen, so, irgendwie.
Dass wir auch dort, ja, auch
dass dort zusammen Musik machen, einfach mega fest wichtig ist. Und wir haben auch mit, also ich bin allein, ich habe bei ohne Band gegangen und habe mit Leuten von dort gespielt. Und das war so cool gewesen. Das ist halt der Moment, wo wir wirklich Musik machen passiert. Und es wäre wie, ich glaube, es wäre, also natürlich für uns als Band wäre es super cool gewesen, wenn wir als Band dort wären, aber es wäre wie etwas komplett anderes gewesen. Und so hast du wie voll die Durchmischung gehabt und hast wirklich auch die Leute kennengelernt. Und das ist so flashig gsi.
Wie ist das mit so, stell ich mir noch herausfordernd vor, da kommst du irgendwie mit komplett neuen Leuten auf einer Bühne und man schafft dann miteinander. Das ist eigentlich wie der Transfer in einen Arbeitsalltag ist, da kommst du in ein neues Team und du musst irgendwie deine Position finden und man muss ein bisschen lernen miteinander kommunizieren und du bist aber dann die Chefin.
Ja, ich weiss, was du meinst. Ja, das ist zum Glück mega nicht. Es hat wie nicht so eine, oder ich habe voll nicht das Gefühl gehabt, es gibt eine Hierarchie und also sie sind alle ultra herzig und haben mega Freude gehabt, dass ich da bin, aber im Moment, wo wir haben davon proben und wo wir zusammen auf der Bühne gestanden sind, ist mega schön, sind wir eins gewesen.
Ja.
Also es ist nicht, ich bin Star und ihr seid halt auch noch da. Gar nicht, sondern es ist wie, wir haben einfach alle mega Freude gehabt, dass wir dürfen zusammen Musik machen. Und ich glaube, darum ist es auch, hat sich es auch so angefühlt, als ob wir schon mega lange würden irgendwie uns können oder zusammen spielen, obwohl ich meine, ich kann nicht mega gut Spanisch, aber es ist wie trotzdem, es ist so viel Wohlwollen in dieser Luft gelegen, dass es nachher auch mega, wo wir gegangen sind, mich wirklich so fuhren am Brühlen gewesen, und dachte so, nein, es war so schön gewesen, und ich die Leute, und ich kenne die alle schon so gut, ich kenne die gar nicht, aber es ist so vom Gefühl her, es hat uns mega verbunden und halt, ja, uns mega auf ein Haufen gebracht. Und das, ich glaube, das ist das, was ich meine. Das wäre nicht passiert, wenn ich mit meiner eigenen Band dort hingegangen wäre.
Ja.
Und darum ist es, glaube ich, auch doppelt flashig gewesen im Nachhinein für mich, dort dürfen mit ihnen Musik zu machen. Und mit ihnen meine Musik machen. Das ist so absurd.
Deine Musik, deine schweizerdeutsche Musik.
Ja.
Oder?
Und sie singen auch Backings zum Teil. Auf Schweizerdeutsch einfach so.
Und die haben es dann einfach auswendig gelernt.
Aha.
Und haben es aber schon verstanden auch.
Also ich habe mir immer erklärt, um was es geht und so.
So lustig.
Aber ja, es ist auch mega lustig. Von Anfang an sind auf den Streaming-Plattformen die schweizerdeutschen Songs sind in Mexiko mega gelost worden.
Witzig.
Also Denken, Angst und Weltuntergang sind so die drei, die in Mexiko am meisten gelost worden sind.
Aha.
Und das ist ja, niemand versteht irgendetwas. Und dann singen sie einfach Angst mit. Das ist wirklich so absurd gewesen.
Obwohl, weißt du, ich habe ja früher die englischen Songs auch nicht verstanden.
Ja.
Und heute würde ich die portugiesischen und französischen Songs auch nicht immer gleich gut verstehen.
Ja, voll.
Und gleich, ich kann das mega nachvollziehen, dass Musik irgendwie einfach entweder berührt oder sie berührt sie nicht so. Und wenn sie aber berührt, dann ist es eigentlich wie, da kommen wir eben ganz viel mit über.
Und ich glaube, das, was ich noch komisch finde, weil ich bin genau gleich, also ich finde auch französische Musik mega cool und ich verstehe nicht alles. Oder früher als Kind habe ich auch mitgeschrien.
Genau, und irgendetwas hat sich eingeprägt, wie zum Beispiel die Wäsche stossen war bei Destiny's Child.
Stimmt.
Die Wäsche stossen war. Der Mümchen das heisst.
Stimmt. Ja. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, so komisch, oder das Gefühl ist noch komischer, weil ich finde, Schweizerdeutsch ist ja gar nicht so eine richtige Sprache. Also weißt du, in meinem Kopf ist so wie, ja, logisch singt man bei einem, ich weiß auch nicht, spanischen Song Lyrics mit, obwohl man nicht Spanisch kann. Das ist für mich wie logischer, dass jemand in meinem Dialekt irgendetwas mitsingt.
Aber das ist ja wieder eine Mentalitätsfrage oder auch so ein bisschen, zum vielleicht den Bogen schliessen zu dem, dass wir irgendwie dort, auch können ja, wie auch nicht stolz ist ein schwieriges Wort, aber so eine, doch, es, dein Beispiel und das schön, die schöne Geschichte zeigt jetzt auch Schweizerdeutsch. auch unsere kleine Sprache und irgendwo an, man kann irgendwie etwas mitnehmen.
Ja, voll.
Und du hast ja selber lang auch gar nicht wirklich so Schweizerdeutsch wollen singen.
Mm. Ja, ich habe es einfach mega peinlich gefunden, sage ich ganz ehrlich.
Wieso denn?
Hey, weil ich einfach nur die Mundart-Pop-Vorbilder könnte haben. Und das habe ich nicht mega cool gefunden. Das habe ich,
wer hast du nicht cool gefunden?
Also ich wollte jetzt da niemand schämen. Aber es ist wie zu der Zeit, wo ich wie wahrscheinlich musikalisch geformt worden bin, in meinen jungen Jahren, ist im Radio jetzt nicht unbedingt Mundartmusik gelaufen, die ich sehr flashy gefunden habe. Ich habe eigentlich englische Musik immer viel cooler gefunden.
Ja, ja, ich weiss, was
und
du meinst.
Und es ist eine neumodischere Erscheinung, dass es dass Mundartmusik gemacht wird, auch in einer Indie-Bubble. Das ist wie nicht, oder dann, als ich angefangen habe, war das nicht mega Norm gewesen. Und darum hat es auch wie Leute gegeben, wo, ja, keine Ahnung, irgendwie auch Leute, das habe ich noch studiert, als ich angefangen habe, wo so gewesen sind, hä, also wieso machst du das? Ist ja voll schade, dass du Mundart machst. Weil Englisch ist ja wie, also, mehr Chancen und mehr Erfolg und bla 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 bla. Und dort ist, glaube ich, auch das der Schritt, wie einen Song auf Mundart zu schreiben, weil er so rauskommt und ihn nicht zu übersetzen auf Englisch, sondern so zu lassen, weil es ehrlicher ist, hat huere viel Mut gebraucht.
Mhm.
Weil es war nicht cool gewesen. Also Angst war so mein erster richtiger Mundart-Song, den ich geschrieben habe. Und ich habe gedacht, wow, das ist irgendwie nicht, das ist ja voll peinlich. Weil es ist Schweizerdeutsch und jeder versteht es dann. Und es ist irgendwie hure, ich weiß nicht, ob das cool ist. So. Und aber dann trotz dem Gefühl sagen, nein, ich kann den nicht auf Englisch übersetzen und der ist mir so wichtig, dass ich ihn rausbringen will. Ist voll ein wichtiger Schritt gewesen.
Mhm.
Aber ich glaube, es hat sich wie, das war vor 6 Jahren gewesen, und das hat sich in dieser Zeit mega viel verändert in der Mundart-Musikszene. Und darum ist es heute auch wie für mich, es ist mega normal, dass ich auf Mundart Musik mache, aber früher war es wie halt nicht so gewesen. Und das finde ich irgendwie schön, dass man dort auch offener geworden ist.
Angst, der Song, einer der ersten grossen schweizerdeutschen Songs von dir, gross im Sinne von, der ist glaube ich immer noch der meiste,
der erfolgreichste.
Der erfolgreichste. Also anhand von den Streams.
Ja, ja, aber es ist auch der, also es ist auch in Mexiko mega spannend gewesen, immer wenn ich den also ist auch, ich, mich hat es wirklich komplett verbessert, weil ich es so lustig fand, wenn ich gesagt habe, ja, der nächste Song ist Angst. Oh, alle so, also komm, was ist eigentlich los? Dass die einfach den Song hure feiern am anderen Ende von der Welt. Und ich gesagt, hör doch auf, was ist los?
Ja, der wird ja in Deutschland runtergelassen, in der Türkei, angeblich. Aber das ist so, es ist einfach auch ein Song, der direkt ins Herz geht. Und gleichzeitig denke ich so, aber ich bin sehr mundartmäßig sozialisiert worden mit Patentochsner, Zürich West, Subsonic
damals. Ja, aber das sind einfach alles Männerbands.
Subsonic?
Ja, aber anders Genre.
Okay, du hast völlig recht. Das sind Männerbands.
Es sind Männerbands.
Und Subsonic ist ausser mir ja nie diese Männerband gewesen.
Und ich habe, also mega, das habe ich sehr krass gefunden. Am Anfang, als ich von Schweizerdeutsch schreibe, habe ich auch gedacht, das ist voll blöd, weil es klingt wie ein Kinderlied. Ich habe wie meine Stimme mit Schweizerdeutsch habe ich voll nicht ernst genommen. Mhm. Ich dachte, das ist ein Gute-Nacht-Lied, okay. Weil ich auch wirklich nicht die Vorbilder hatte. Das einzige Vorbild, wenn man so will, oder das, was am ähnlichsten war in die Richtung, ist vielleicht Sophie Hunger. Und sie hat auch nicht vorwiegend auf Schweizerdeutsch Musik gemacht. Sie hat auf Deutsch, aber sie hat vielleicht ab und an mal einen auf Schweizerdeutsch gemacht. Aber ich kann sie nicht. Ich bin nicht so ein Sophie Hunger Fangirl gewesen, weil ich sie gar nicht unbedingt könnte haben. Man hat dann erst nachdem ich schweizerdeutsche Musik gemacht habe, ich sie so ein bisschen anfangen und gemerkt, ja. Ah, das ist cool, das ist wie, das könnte ein Vorbild sein, so in die Richtung zu gehen. Aber ja, das, eben, die schweizerdeutsche Musik, die ich könnte, war Radiopop und meistens von Männern gesungen. Und das finde ich, also ja, Sina hat es gegeben, aber das habe ich auch nicht so gehört, weil es mir auch ein bisschen poppy war damals. Und ich glaube, das hat mega einen Impact, dass es Männerstimmen vorwiegend gewesen sind und dass ich wie denke, ich kann das als Frau, ist das mega blöd, wenn ich das mache mit meiner Stimme. Was jetzt auch, ich meine, es ist noch nicht so lange her, es sind irgendwie ein paar Jahre, aber es ist mega schön, tut sich das langsam auf und verändert sich das.
Merkst du das?
Ja, mega. Auch wirklich so ein bisschen in der Indie-Bubble, dass es nicht mehr, dass es zum Teil sogar cool ist, wenn man traut, in seiner Muttersprache zu singen. Und es macht einfach etwas anderes, schon noch krass. Es ist wie ehrlicher. Also klar, du kannst auch Texte schreiben, die genau sind wie im Englischen, wo so ein bisschen dich ein bisschen schützen und nicht ganz blut dort stehst. Aber es gibt auch viele Leute, die wirklich einfach ultra ehrliche Texte machen und ein bisschen ehrlicher in ihrer Muttersprache als in einer gelehrten Fremdsprache. Einfach, weil es weniger Übersetzungshürden gibt.
Ja.
Und das finde ich mega schön.
Wie hat sich deine Haltung zu diesen Schweizerdeutschen auch Künstlerinnen und Künstler verändert durch Teilnahme am Sing meinen Song?
Gehen wir aufs Thema zurück. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie sich mega verändert hat. Mal irgendwie schon ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall offener geworden. Vor allem, weil ich mich mega mit der Musik von allen auseinandersetzen musste. Weil du halt am Anfang, es gibt wie so eine Songbörse, wo du kannst sagen, ich würde mega gerne diesen Song und dann musst du ein bisschen dealen, ob du ihn bekommst oder nicht.
Ah, lustig, das
weil
kann
ja
man.
Alle wollen vielleicht diesen Song.
Ja.
Also ich glaube, jetzt bei dieser Runde ist es recht glücklich ausgegangen und es sind alle, ich glaube, voll zufrieden mit den Songs, die sie dürfen coveren. Wo ja der Artist jeweils nicht weiss. Ich habe nicht gewusst, wer was, ich habe nicht mal gewusst, welche Songs genommen worden sind. Weißt du, gar nichts. Und es ist auch mega lustig. Es ist alles ein Geheimnis vor der Sendung.
Ach Gott, ich bin gespannt.
Und auch jetzt noch. Also, du wirst nichts von mir erfahren in die Richtung. Aber es ist wie, durch das habe ich mich ultra fest müssen mit Musik auseinandersetzen, die ich sonst nie würde hören.
Ja.
Und halt das ganze Repertoire von allen Artists durchhören. Das sind hunderte von Songs. Und ich sage, okay. Und dann ist natürlich, bist du am Anfang so ein bisschen, okay, wie zur Hölle. Soll ich das jetzt zu mir machen?
Ja.
Ich glaube, es ist allen ein bisschen so gegangen. Weil ja alle aus einer anderen Ecke kommen. Und ich glaube, in diesem Bereich bin ich wie offener geworden, wie zu checken, hey, es ist wirklich egal, welches Genre, wenn du wie Bewilligung bekommst, damit du zu spielen, kannst du alles irgendwie machen. Und das war irgendwie eine spannende Erkenntnis gewesen.
Für alle, die diese Sendung noch nie gesehen haben, also Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz treffen sich und machen dann ein Tauschkonzert. Also du singst Songs zum Beispiel von Bastian Baker oder von...
Oder vom Dodo oder von der Nicky B. Fly oder von der Fabian Erni oder von Lund Ledig.
Lund Ledig ist auch noch dabei.
Niklas ist auch noch dabei.
Niklas, ah, super.
Also eine Truppe, die ich jetzt eben wirklich so zusammengewürfelt bist so, okay, wie, bitte? Soll das funktionieren?
Querbeet, oder?
Ja, auch der Ari Schaar.
Und dann steht immer eine Künstlerin, ein Künstler im Zentrum und dann ihre Songs werden dann performt von den anderen. Gibt es einen Moment, wo du im Publikum sitzt, wo deine Songs performt werden von anderen, wo du sagst, ah, das ist jetzt interessant, das bringt mich gerade auf Ideen für irgendetwas Neues? Nein.
Nein, irgendwie nicht. Aber lustigerweise mehr im Moment, wo ich Songs von anderen muss covern.
Ah ja, ja, klar.
Dann bist du wie, das ist wie das Material, das du bekommst. Und das finde ich mega spannende Aufgabe eigentlich. Aber im Moment, wo du selber quasi wie beschenkt wirst von diesen Coverversionen, bist du im Fall einfach so geflasht. Also du bist einfach wie so, hä, also die, du hockst dort und merkst, okay, die Person hat sich ja voll viel überlegt und das ist ja mega cool. Wow, ich habe das noch nie so, diesen Song habe ich noch nie so überlegt oder irgendwie, also du bist halt wie, es ist mega spannend, es ist mega ein spannendes Gefühl. Und das hätte ich nicht gedacht, dass es so schön ist, auf eine Art, wo man wie gar nicht, also gar nicht im Sinn von voll geil, ich werde jetzt mega gefeiert und ich covere meine Songs, das ist mega cool. Also überhaupt nicht so auf die Art, sondern mehr so, wow, die sind alle so liebevoll und respektvoll mit der jeweiligen Arbeit umgegangen. Ja. Und man redet halt auch mega viel und es ist wie einfach ultra wertschätzend. Und das war richtig flashig.
Was nimmst du aus dem Projekt mit? Gerade wenn man sich auch entscheiden muss, bei so einer Sendung mitzumachen. Und du hast nicht nur gute Erfahrungen gemacht in Sachen Fernsehsendungen, wie wir jetzt in dem Gespräch auch schon gehört haben.
Hey, ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mega froh bin, bin ich nicht zu cool gewesen, um dort mitmachen. Ich habe mega lange überlegt, ob ich mitmachen soll oder nicht.
Weil, zu cool.
Ja, es ist wie so, ich komme aus einer mega anderen Ecke, aus einer Indie-Ecke, die nicht im Mainstream stattfindet. Und auf eine Art gibt es dort wie ein bisschen eine Tendenz, dass man wie sagt, okay, die Sachen kann ich nicht machen, weil ich positioniere mich dann halt wie anders, als eigentlich vielleicht mein Zielpublikum ist, wo eher nischig ist. Und das war mega eine Überlegung, schaffe ich es, mehr selber als Künstlerin treu zu bleiben in diesem Format. Und das habe ich sehr lange überlegt, inklusive der Überlegung, schaffe ich es, mich zu sein in einer Fernsehsendung. Wo ich im Vorhinein nicht gewusst habe, wie viele Freiheiten hast du überhaupt. Und darum habe ich es mir sehr gut überlegt, ob ich dort mitmache und bin sehr froh, dass ich ja gesagt habe. Weil du kannst eigentlich nicht verlieren, wenn du wie eine gute Zeit hast. Und die Gruppe von Menschen hat es mir auch mega möglich gemacht, mich wohlzufühlen und mich selber dürfen zu sein. Und nicht mich irgendwie müssen zu verbiegen. Und auch die ganze Produktion ist wie, also sie haben ja wollen, dass man sich reinbringt und sein Ding daraus macht. Und das, also ja, es ist glaube ich mega wichtig, dass ich auch hinter diesen Coverversionen stehen, die ich gemacht habe. Und nachher ist es wie, ja, es werden die Leute mega schlecht finden, es werden die Leute mega cool finden. Okay. Aber wichtig ist eigentlich, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment und ob ich dahinter stehen kann. Und darum habe ich dann wie gefunden, okay, wir machen das. Immer wieder von Zweifeln überrannt wurde, aber nachher bei der Dreharbeit war es so, nein, es ist mega schön. Es ist ja eigentlich einfach zusammen Musik machen. Und das ist ja genau eigentlich das, warum wir das alle machen. Es ist ja eigentlich einfach das Geilste, dafür Musik machen. Und darum bin ich froh, habe ich ja gesagt und bin mir nicht selber im Weg gestanden in dem Sinn. Aus Angst, es könnte uncool sein.
Und es könnte Stimmen geben, die eben das auch uncool finden. Ja. Wie gehst du heute mit diesen Stimmen um? Wenn du gesagt hast, du bist einen weiten Weg gekommen von dieser Person, die People pleased hat und es ganz, ganz fest schön gefunden hat, wenn die Leute das gelobt haben.
Hey, ich glaube, immun wird man wie nie. Es macht etwas mit einem, wenn du ein Kompliment bekommst und es macht etwas mit einem, wenn du gehatet wirst. Ich glaube, das würde ich nie können so. Aber ich versuche, dass ich es gar nicht zu fest an mich hinlasse oder gar nicht, also es ist wie viel einfacher, seit ich hinter mir stehen kann. Weil dann merke ich auch, dass es einfach egal ist. Und vor allem, dass ich egal bin. Ich bin wirklich nicht so wichtig, als dass irgendeine Teilnahme an etwas mein ganzes Leben ruinieren könnte. Weil niemand wird morgen darüber reden. Vielleicht heute und morgen wieder nicht mehr. Und es ist wie wichtig, wie ich darüber rede. Und das ist, glaube ich, für so in so Sendungen mitzumachen, mega wichtig, dass man dort bei sich kann bleiben kann. Und ich glaube, ja, es ist auch gut, dass ich erst jetzt mitgemacht habe, wo es mich vorne schon gefragt hat, weil ich glaube, jetzt kann ich wie sagen, okay, ich kann genug hinter mir stehen, dass ich kann dort rein und auch Nein sagen, wenn ich etwas nicht cool finde. Und nicht nur, ja, voll, hast kein Problem. Das war mega wichtig.
Du bist selbstständig, du bist mitverantwortlich, dass auch andere Leute ihren Lohn verdienen. Du hast gerade verschiedene Deadlines, auch diese Woche wieder. Es geht richtig nächstes Album, das im Mai dann rauskommt, Ende Mai. Plattentaufe im Käflüten in Zürich. Wann kommst du an Grenzen heutzutage?
Hey, heutzutage glaube ich, wenn wie zu viel auf einmal auf dem Teller ist. Also jetzt die Phase, die Schlussspurtphase, da merke ich so, ui, jetzt muss ich aufpassen. Vor allem auch, weil die Zeit in Mexiko ultra toll war, aber es war einfach arbeiten. An einem mega erfüllenden Ort, aber es war arbeiten. Ich bin nicht einfach in die Ferien gelegen und in meinem Kopf bin ich aber ein bisschen in der Ferien gewesen, aber es stimmt halt wie nicht, eigentlich. Ja. Und ich glaube, das sind wie die Momente, wo die sind, wo man mega muss anschauen, habe ich genug Pause, weil es mega Spass macht, aber das heisst nicht, dass es nicht arbeiten ist. Und jetzt merke ich gerade so, jetzt habe ich noch so 2 Wochen, wo wirklich einfach durchgebügelt wird und ich merke so, ui, jetzt ist mir fast zu viel. Ich muss schauen, dass ich es ordnen kann. Ich muss schauen, dass ich nicht alles allein in meinem Kopf behalten muss, sondern dass ich vielleicht mit meinem Team reden kann und sagen, hey, gibt es Möglichkeiten, das und das und das zu streichen oder zu verschieben, weil es geht nicht. Und wie immer checken, es gibt eine Notbremse und es ist wirklich nicht so wichtig. Alles ist nicht wichtig. Ja, klar, es ist mega wichtig, die Deadlines, das Album kommt dann, es muss dann ins Presswerk, weil sonst längt es nicht mehr für das und das. Aber am Ende des Tages steht einfach gar niemand. Es interessiert gar niemand. Es wartet gar niemand. Es ist schön, wenn etwas passiert, aber es ist auch schön, wenn das, blöd gesagt, in 3 Jahren passiert. Also es ist wie immer das wieder ein bisschen checken, dass es nicht so kritisch ist.
Ist das eine Erkenntnis, die du so in den letzten 3 Jahren gehabt hast? Also du hast ja schon öffentlich erzählt, mit 28 hat es eine Zeit gegeben, die ganz schwierig war.
Ja, voll. Also dann hatte ich ein Burnout gehabt und das war mega wichtig gewesen, weil ich glaube, wir haben über die Grenzen gehen, um sie zu spüren. Und es ist aber schon mega spannend, wie die 100% von früher halt einfach nicht mehr 100% sind, sondern so bei 70% fangen meine Ohren an zu piepsen, bekomme ich Magenkrämpfe. Ist wie so,
du spürst es körperlich.
Mega fest. Also das ist das grosse Warnding. Ich spüre es eigentlich immer körperlich. Und der grosse Unterschied zu früher ist, es geht mir mega gut mental. Aber ich bin so, ah lustig, ich bin die ganze Zeit krank. Ah lustig, ich habe einen Tinnitus. Ah lustig, ich kann nicht schlafen.
Das ist
es geht mir trotzdem gut, aber dann musst du mega, mega hören, weil dein Körper schreit ja dich dann Huren an. Und es ist sehr wichtig, dass man dann hört. Und dann hilft es eben zu checken, es ist alles nicht so wichtig wie deine Gesundheit.
Was machst du außer das wieder vergegenwärtigen?
Also ich gehe in Therapie, das ist immer, kann ich allen immer empfehlen, auch ohne Burnout. Und ich versuche rauszugehen. Es hilft mir mega, von außen zu sein. Ich versuche schreiben, ohne dass es etwas muss. Also ohne dass es etwas muss sein. Weil es ist in diesem Beruf auch mega so ein Ding, wenn du kreativ dich betätigst, dann muss auch irgendetwas dabei rauskommen.
Ja.
Und so Tagebuch schreiben, so blöd wie es klingt, hilft mir so fest, gerade weil es nicht muss etwas sein, das jemand irgendwann dann liest. Sondern weil es einfach raus kann. Und das ist, glaube ich, fast mein grösstes Ventil, schreiben. Was? Es wäre mega einfach, manchmal ist es mega schwer in so stressigen Zeiten, aber eigentlich würde es helfen, wenn du einfach eine halbe Stunde hinhockst, mal kurz mit dir selber redest und dann wie merkst, ah, Moment. Also es ist ja dann immer einfach ein Raushocken und mal kurz beobachten. Und das hilft mir mega fest.
Durch Schreiben auch Erkenntnis haben?
Mega.
Ja.
Vor allem in so Situationen, wo eigentlich alles ultra überfordernd ist, fühle ich mich manchmal wie so ein Narrativ in mir innen geht, das so zuschaut und so denkt, ja, ist okay. Ja, du, mach du. Ist okay. Und das ist dann auch das, was ich rauslasse beim Schreiben und das andere, was ist und beim Schreiben ist es immer so wie, muss man kurz wieder Rot holen. Vom Gefühl her.
Schön.
Und das ist etwas, was ich in den letzten 3 Jahren mega für mich entdeckt habe und auch gelernt habe, dass es eben darf nichts sein. Dass es darf einfach ein Tagebuch sein und nicht ein Song. Es muss nicht immer etwas rausspringen, wo dann irgendjemand mal hören kann, sondern es geht eigentlich um etwas mega anderes.
Ja.
Das ist noch gut gewesen zum Checken.
Das ist mega schön. Und mir kommt gerade Psychotherapeutin Felicia das Anbauen sind, die auch da vorbeigekommen ist in diesem Podcast und gesagt hat, Selbstgespräch.
Ja, das habe ich im Fall von ihr gelernt.
Nein.
Doch, ich habe die. Ja, ich finde Beziehungskosmos.
Ja, das ist sensationell. Und
grosse Liebe.
Und was ich dort realisiert habe, ist wie, und das sagst du jetzt beim Schreiben auch, man fährt an von sich zwingen, den Gedanken fertig zu denken. Weil sonst ist es nur immer so lose, ein Gestrüpp Vögel, wo ein Nest
mega
braucht.
Ja, voll. Und es ist sogar noch, das habe ich dann wirklich durch diese Folge mit ihnen, über Selbstgespräch, habe ich das wirklich mal probiert, laut zu sagen. Weil Schreiben ist noch das eine, aber laut zu sagen, oh mein Gott, ist das schwierig. Mhm. Das war so schwierig am Anfang. Ich habe gesagt, weil dann hörst du es und dann sprichst du es aus und dann ist es wie noch realer. Und wenn du schreibst, und dann habe ich mich irgendwann angefangen aufnehmen. Mit mir selber reden und das aufnehmen und nachher hören. Und das war so gut.
Wow.
Das ist so blöd, es ist so einfach. Es ist so easy, aber man macht es dann eben doch nicht. Und das hat mir einfach ultra geholfen. Oder auch jetzt noch, ist für mich mega ein Ventil.
Dass du dir selber Sprachnachrichten machst?
Ja, voll. Und die dann hören. Also schreiben habe ich unterdessen wieder lieber, weil dann bin ich noch so, nehme ich mehr Zeit. Mhm. Weil sonst kann es auch sein, ach, ich muss mal wieder mit mir selber reden. Ach, ich bin gerade auf dem Weg am Bahnhof. Ach, ich rede kurz mit mir selber. Und das ist nicht, wie man es machen sollte. Oder was mir hilft eigentlich.
Was hilft?
Ruhe. Wirklich dir Zeit nehmen. Dir Zeit rausnehmen, wenn du keine hast. Weil du hast immer Zeit. Also du bestimmst ja dann, für was deine Zeit hingeht. Und schreiben braucht halt mehr Zeit, weil ich kann es nicht kurz auf dem Weg zum Bahnhof machen, sondern ich muss hinhocken und ich muss anwesend sein. Und beim Sprachnachrichten machen muss ich auch anwesend sein, aber ich kann es auch, wenn ich nicht so ganz bei mir bin. Und das hörst du aber dann mega fest.
Mhm.
Und das finde ich noch eine spannende Erkenntnis. Darum, bestes Szenario, wenn du voll bei dir bist, ruhig bist, mit dir selber redest und es dann nachher hörst in einem ruhigen Moment und ich mache mir dann wirklich auch Notizen, was ich gesagt habe. Ich bin so, also ja, völlig, du hast eigentlich recht. Also wieso mache ich es nicht so? Also wirklich so, wie du eigentlich in einer mega engen Freundin oder Person würdest helfen, weil in so einer Situation kannst du ja eigentlich auch dir selber helfen, wenn du kurz raushockst aus dir.
Und dann laufst du um oder bist irgendwie in der Natur und redest in das Handy rein, was gerade kommt und im Nachhinein los ist, zum realisieren, was gerade abgeht.
Voll.
Ja.
Und meistens ist ja ein Anteil von einem selber, weiss ja eigentlich ganz genau, was das Problem ist.
Mhm.
Oder was eben nicht stimmig ist. Und das finde ich noch krass, dass man das so wegignorieren kann, den Anteil.
Und dass man so Mühe hat, das auszusprechen.
Ja. Ja, wirklich, das Aussprechen ist heavy. Aber es ist gut, es tut gut.
Wow. Tiffany, was oder wem widmest du dir deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Also in den nächsten paar Wochen schaffe-mässig ist mega viel, was ansteht, weil halt ultra viele Deadlines anstehen. Also das Album ist jetzt fertig gemastert, aber jetzt muss noch das Artwork gemacht werden. Die ganzen Pressetexte, Social Media Plan, Content, Video. Also es ist wie von außen sieht das immer so super easy aus, aber es ist verdammt viel Arbeit.
Ja.
Und dort gibt es jetzt gerade so ein paar Deadlines, die mich sicher am meisten werden auf Trab halten in den nächsten 2-3 Wochen. Und dann halt auch der Start von Sing meinen Song, der sicher auch noch irgendwie aufregend wird oder speziell und wo ich auch ein bisschen Respekt habe, muss ich sagen. Weil ich doch irgendwie in ein Feld reinlaufe, wo ich sonst nie stattfinde und eigentlich auch nicht will stattfinden. Also es wird spannend. Ich weiss noch nicht, was es mit mir macht. Mal schauen. Und sonst versuche ich aber in dem Gewusel innen auch wieder Sachen mir rauszunehmen, die ich nicht fürs Schaffen mache. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen herausfinden, auf was ich Lust habe. Also vielleicht wieder irgendwie auf Tanzen fände ich eigentlich mega cool. Wieder mal. Oder wie etwas, wie ein Hobby wieder aktiv
reinnehmen. Ja, das ist auch noch gut.
Ja.
Sich einmal den Fokus noch jemand anders hinzusetzen oder nicht die ganze
mega.
Zeit nur noch jemand sein.
Mega.
Tanzen, Schauspiel ist auch
das
Thema.
Das ist seit langem auf meiner Wunschliste. Aber es ist so schwierig, weil es ist immer mit mega viel Zeit verbunden, halt in einem Theaterprojekt mitzumachen. Neben dem Musikprojekt ist fast nicht möglich von der Zeit her.
Ja.
Darum bin ich dort immer noch so ein bisschen. Aber irgendwann möchte ich schon wieder mal Theater spielen.
Und du willst auch mal ein Buch schreiben?
Stimmt, ja. Das werde ich auch mal.
Welches Thema? Sachbuch?
Nein, ich glaube, es wird so ein bisschen halb fiktiv über meine Familie vielleicht, weil die sind schon noch lustig. Aber ja, das mache ich dann später. Aber irgendeinmal werde ich das machen.
Danke vielmals für das schöne Gespräch.
Danke dir. Hat mir sehr Spass gemacht.
Wir auch. Und es ist wirklich schön, dass wir uns wieder mal haben gesehen. Tatsächlich, du hast ganz kurz irgendwann gespoilert, wir haben es gar nicht richtig erzählt, aber wir haben tatsächlich uns in der Jugend kennengelernt.
Ja.
Haben zusammen bei Voice Steps im Zug Musical gemacht. Also du hast Musical gemacht, ich bin so neben dran gestanden.
Also du hast auch Musical, du bist ganz genau auch auf der Bühne gestanden. Du musst gar nicht so tun.
Nein, ich wollte das gar nicht beschämen. Im Gegenteil, ich würde heute noch sehr gerne Musical machen. Ich kann einfach nicht so gut singen. Und habe das bei dem Musical auch gemerkt. Und ich habe es aber wahnsinnig genossen. Ich habe es super in Erinnerung.
Ja, es ist eine lustige
Musical Zeit. Musical ist aber kein mehr für dich.
Nein, das ist glaube ich kein mehr.
Das ist jetzt fertig.
Es ist gut, dass es passiert, aber gut ist es auch wieder weitergegangen.
Alles Gute dir.
Danke gleichfalls.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.